Wiesbaden!
Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 81 vom 1. März 2023. Heute haben wir eine Sonderfolge, denn wir begrüßen zwei Gäste hier bei uns und die stelle ich euch gleich vor. Mein Name ist Gunnar Schmid, heute ohne Verstärkung von Micha oder Devin, aber dafür, wie gesagt, mit Gästen vom FSV Dörnberg. Zum einen haben wir da den Torwart Nico Bergner. Hallo Nico.
Servus, grüß euch zusammen.
Und außerdem Andreas Weinreich, Pressesprecher, Stadionsprecher und so gefühlt der Mister überall des FSV Dörnberg. Hallo Andreas.
Ja, servus. Hier Grüße aus Nordhessen, aus dem schönen Dörnberg.
Ja, wir sprechen ja quasi von einem Ende Hessens zum anderen, kann man fast so sagen, so von der südwestlichen Ecke Richtung Nordosten. Dörnberg, vielleicht fangen wir mal kurz mit Dörnberg an, für die Hörer, die gar nicht so genau wissen, wo es ist oder sich vorher noch nicht so damit beschäftigt haben. Das ist in der Nähe von Kassel, liege ich da so ungefähr richtig?
Andreas. Das ist korrekt, ja, das ist korrekt. Das sind ungefähr 15 Kilometer westlich von Kassel. Also wer schon mal in Kassel war und den Herkules gesehen hat von vorne, der wird ihn von Dörnberg aus von hinten sehen. Mhm. Also die schöne Rückansicht und ja, die Autobahnabfahrt Zierenberg auf der A44 hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal in den Verkehrsnachrichten gehört.
Kennt man aus dem Verkehrsfunk, genau, ja. Staut sich's bei euch öfter mal. Das ist wahrscheinlich immer der Anreiseverkehr zu den Heimspielen.
Ja, so ähnlich.
Ja. Gut, wir würden heute mal ein bisschen natürlich über das bevorstehende Hessen-Pokalspiel sprechen und außerdem auch so ein bisschen den FSV vorstellen und wie es bei euch so läuft, so in dieser Saison, was ihr so vorhabt und generell, wie es in der Verbandsliga so zugeht. Ich selbst bin jetzt kein großer Experte im Amateursport, aber ich habe es gerade schon gesagt, also ihr spielt in der Verbandsliga Nord, das ist eine von drei Staffeln unterhalb der Hessenliga. Also wir sprechen sozusagen von der sechsthöchsten Liga. Ist das soweit richtig zusammengefasst?
Genau, ja. So sieht's aus. Man sagt so schön, die zweithöchste hessische Amateurklasse.
Ja, genau. Also innerhalb des hessischen Fußballverbands, genau, die zweite Liga, ja. Genau, da läuft's ja für euch ganz gut aktuell, habe ich gesehen. Ihr steht auf dem ersten Platz jetzt wieder. Die Runde hat jetzt gerade am letzten Wochenende wieder begonnen. Und Nico als Torwart ist ohne Gegentor geblieben. Das ist ja schon mal ein guter Start so fürs neue Jahr, oder?
Der Nico, der hat nicht gespielt.
Der Nico hat nicht gespielt. Oh je, ich bin schlecht vorbereitet.
ja, aber was war los? Was für ein Erfolg, wenn man als Torwart immer ohne Gegentor bleibt. Also von daher, der Abwehr steht und das sieht gut aus.
Ja, genau. Ja, vielleicht fangen wir mal mit dir so ein bisschen an, Nico. Ich nehme mal an, in der Verbandsliga bist du jetzt nicht hauptberuflich Fußballer. Was machst du denn sonst noch?
Also ich arbeite nebenbei bei Volkswagen in zwei Schichten. Jetzt ist das natürlich immer so ein bisschen schwierig, mit der Spätschicht da ins Training zu kommen. Da gibt mir aber mein Arbeitgeber da ziemlich große Freiheiten, lässt mich dann oftmals versetzte Schicht machen, sodass ich 1 bis 2 Mal die Woche dann auch ins Training gehen kann. Natürlich ist es Fußball immer nur ein Hobby und wir verdienen alle an der Arbeit unser Geld und nicht mit Fußball. Ja, und deswegen wird es und bleibt ja immer ein Hobby. Und man macht es aus Spaß, an der Freude. Und deswegen finde ich auch die Vereine, die dann so ein bisschen hier im Umkreis, weswegen dann die Spieler wegen Geld wechseln, finde ich immer so ein bisschen übertrieben. Weil im Endeffekt, verdienen wir nicht mit Fußball unser Geld.
Ja, da kommen wir vielleicht gleich nochmal so drauf. Aber wenn du sagst, du schaffst es dann so 1 bis 2 Mal die Woche dann zum Training, wie viel Training ist denn üblicherweise so angesetzt bei euch?
Wir machen üblicherweise 3 Mal die Woche Training. In der Vorbereitung hatten wir es jetzt auch schon mal, dass du 4 Mal die Woche Training machst und dann am Wochenende vielleicht nochmal ein Trainingslager oder so. Aber 3 Mal die Woche ist die Regel. Und wenn du es dann, in der Frühschicht schaffe ich es halt immer ins Training. In der Regel. Und in der Spätschicht ja so 1 bis 2 Mal. Natürlich muss man dann für sich auch zu Hause noch mal ein bisschen was machen. Mhm. wenn man dann nicht ins Training gehen kann. Ja.
Genau, man kann dazu vielleicht mal sagen, wo wir in 2002 das erste Mal aufgestiegen sind in die Verbandsliga oder damals noch in die Landesliga, dann haben wir genau über solche Dinge auch diskutiert, ne, wie jetzt müssen wir das Training erhöhen und noch einen Tag mehr anbieten. Und am langen Ende hat man sich aber auch damals schon dafür entschieden, dass man gesagt hat, komm her, lieber vielleicht eine Trainingseinheit weniger, aber dann dafür ein bisschen intensiver, wo dann vielleicht auch alle können. Ja, also wie gesagt, wie es der Nico gerade gesagt hat, hier arbeitet jeder noch ganz normal, na, oder studiert vielleicht in der Zwischenzeit, ist es ja auch bei den Jüngeren etwas.
Problem ist, die Studenten, die können immer ins Training kommen.
Ja, genau. Ne? Aber da war es halt, genau. Da war es halt wirklich eben so, dass man gesagt hat, also lieber, ich sage jetzt ganz einfach mal, dreimal mit 15 Mann, anstatt viermal nur mit 10 Mann. Ne? Und ich denke, das hat sich eigentlich auch ganz gut bewahrheitet an der Stelle.
Ja. Mhm. Ja, absolut. Eine knackige, intensive Trainingseinheit ist besser, als wenn du 3-4 Mal die Woche nach Dürnberg fährst und machst dann eine Schorle-Morle. Ja, da bin ich schon recht.
Ja, und offensichtlich funktioniert das so mit dem Trainingspensum oder ist wahrscheinlich so ungefähr, der dürfte wahrscheinlich der Standard in der Liga sein, würde ich mal vermuten. Ja. Ich habe es gerade schon gesagt, ihr seid aktuell Tabellenerster. Sprich, ihr schielt so ein bisschen wahrscheinlich Richtung Aufstieg in die Oberliga.
Nein.
Nico schielt nicht.
Nein, also wir haben jetzt 37 Punkte. Wir haben uns das Ziel gesetzt, vor der Saison so schnell wie es geht 40 Punkte zu erreichen und nicht abzusteigen. Und das können wir am nächsten Spieltag perfekt machen und danach schauen wir weiter. Und danach schauen wir erstmal auf euch und dann schauen wir weiter.
Okay. Also das ist jetzt nicht so das erklärte Ziel. Letzte Saison, habe ich gesehen, wart ihr Neunter, also irgendwo so mittendrin. Das heißt, ja, wenn ihr jetzt am Ende dann vielleicht doch wieder so ein bisschen nachlassen würdet, irgendwie, nachdem ihr jetzt eure 40-Punkte-Marke erreicht habt, wäre jetzt nicht weiter tragisch? Oder sagt man jetzt nicht, oh, komm, jetzt wollen wir doch ein bisschen mehr?
Nee, wenn du, insgeheim redet man natürlich darüber. Ne? Also wenn du da oben stehst, willst du auch da oben bleiben. Das Ding war letztes Jahr, dass wir einen ziemlich schwachen Start hatten. Wir hatten viele gute Gegner, waren aber auch selber nicht in der Verfassung, in der wir jetzt waren oder jetzt sind. Ja, und jetzt hat sich einfach, ich würde sagen, die Mannschaft hat sich selber mehr am Riemen gerissen, hat selber mehr für sich getan in der Freizeit. Man trifft sich mehr, man geht ins Fitnessstudio. Also einfach dieser Mannschaftsspirit, den Dürnberg auch immer lebt, der ist einfach noch intensiver geworden. Nachdem man das erste Jahr Verbandsliga in 2020, die Saison, die abgebrochen wurde, relativ locker gehalten hat und man wusste auch, man hält die Klasse, ist da so ein bisschen 2021 der Schlendrian reingekommen. War da natürlich auch eine lange Pause im Winter, wo man gemerkt hat, auch ich habe nichts für mich gemacht und dachte, das wird jetzt wieder so ein Selbstläufer, aber wurde es dann nicht. Und wir haben uns dann irgendwann mal zusammengesetzt in der Saison, so dass es so nicht weitergehen kann. Und dann hat sich jeder selber wieder am Riemen gerissen. Mhm. Also deswegen stehen wir jetzt vielleicht auch da, wo wir jetzt stehen.
Genau. Also was uns ja immer ausgezeichnet hat, ist in der Liga war immer, wir können jeden schlagen, aber wir können auch entspannt von jedem geschlagen werden. Ne? Und was wir halt dieses Jahr drin haben, ist halt natürlich eine gewisse Konstanz. Ne? Und waren auch einige knappe Spiele dabei, aber auch viele verdiente Siege, finde ich. Es war in der Vergangenheit, oder ich sage jetzt mal, ich nehme das Wort mal früher in den Mund, da war es dann so, da wusstest du, es geht um Klassenerhalt und dann kommt der abgeschlagene Tabellenletzte, dann haben sich die Zuschauer nicht gesagt, heute gewinnen wir das Ding 3-4-0, sondern da hast du schon vorher angefangen zu zittern, weil du wusstest, wenn es irgendwie gegen den schwächeren Gegner geht, ne, dann gleichen wir uns gerne mal dem Niveau oder dem Spiel an.
Beispiel, wir haben beim Tabellenletzten bei Ehrenberg haben wir 0-0 gespielt. Allerdings habe ich das noch als Erfolg gesehen, also ich persönlich, Mannschaftskollegen haben es jetzt nicht als Erfolg gesehen, weil du hast auf einem extrem schlechten Platz, Rasenplatz gespielt. Wenn Dürnberg auf einem extrem schlechten Rasenplatz spielt, spielen wir meistens schlecht.
Verrat nicht alle Tricks.
Dann spielen wir super. Aber auf einem schlechten Rasenplatz
können wir nicht. Ja. Ihr kommt also mehr so über gepflegtes Kurzpassspiel.
Ich komme über einen gepflegten Kampf.
Ja, okay. Ja. Genau. Über den Kampf zum Spiel. Also ich glaube, wenn das für eine Mannschaft in dieser Liga zutrifft, dann da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber dann trifft das sicherlich für uns zu.
Mhm. Ja? Ja, aber so diese Problematik mit jeder kann jeden schlagen und du brauchst vor allem eine Konstanz im Punkten, das kennen wir aus der dritten Liga ganz genauso.
Also
das,
ja.
Genau. Ja, jetzt gerade nochmal einmal noch so ein bisschen Richtung eines eventuellen theoretisch möglichen Aufstiegs nachgebohrt.
Hey, jetzt.
Nur noch einen, dann gebe ich Ruhe. Ja, okay. Das wäre ja das erste Mal, dass der FSV Dörnberg in der Oberliga, also in der Hessenliga, vorstellig wird. Könnte man sich schon so ein bisschen so in die Geschichtsbücher des Vereins eintragen, oder? Ist das nicht schon noch eine extra Motivation?
Ganz kurz. Es war ja schon mal die fünfte Liga. Mhm. Also ich glaube auch dann damals, als ihr in die Landesliga aufgestiegen seid, war es doch bestimmt auch damals die fünfte Liga, weil damals gab es definitiv noch keine dritte Liga.
Ja. Weiß nicht,
ob da die Regionalliga schon war.
Müsste ich mal recherchieren. Müsste ich mal recherchieren.
Also aber von daher, man fährt wenn, bis nach Südhessen, man hat schöne Auswärtsfahrten.
Ja, aber wenn du es jetzt... Wenn du es jetzt an der Ebene festmachst, dann könnte es schon sein, dass wir tatsächlich mal höher gespielt haben. Wir hatten mal einen Spieler, der hat hier angefangen und hat gesagt, er hätte schon mal höher gespielt. Da haben wir dann nach ein paar Wochen gefragt, wo denn auf 2000 Meter? Ja, also, das ist Essenliga, also was das die wichtige Message ist, glaube ich, dass der Verein macht auf jeden Fall keinen Druck. Also wir müssen nicht aufsteigen. Das habe ich das Gefühl, dass es Mannschaften in der Liga gibt, die da eher einem Druck unterliegen. Ne? Jetzt mal, und das verteilt sich, ich sag mal, zumindest mal schon bis zur Mitte der Tabelle, würde ich mal sagen. Aber wir würden den Aufstieg als Verein auf jeden Fall mittragen. Ich denke, das ist die wichtige Message. Also wir würden uns nicht hinstellen und am Ende sagen, jetzt sind wir Erster geworden, aber wir können nicht aufsteigen, weil. Also das wird es nicht geben. So, also wie gesagt, ne, 2002, gleiches Spielchen, da haben wir gesagt, komm her, lass uns aufsteigen, Landesliga, machen wir ein Jahr mit und wenn wir 10 Punkte holen und wieder absteigen, ist völlig egal, ne, aber wir wollen es einmal erleben. Und jetzt sind wir halt, gut, einmal sind wir zwischendurch wieder abgestiegen, ne, und dann aber auch mehr oder weniger so im zweiten Jahr auch wieder aufgestiegen. Uns gefällt es ganz gut in der Liga, ne, aber wir sind auch immer bereit für was Neues. Ne, und das üben wir jetzt erstmal gegen wen am 8. März.
Ja, genau. Ja, genau, also ihr habt jetzt sogar noch zwei weitere Eisen im Feuer, jetzt neben dem Hessenpokal. Ihr seid am Kreispokal ja auch noch, noch vertreten. Und letzte Saison habt ihr euch ja als Kreispokalsieger für den Hessenpokal qualifiziert. Das heißt, wäre das jetzt so vielleicht also ich sag mal, nach der 40-Punkte-Marke, so dass das Ziel Nummer 1 wieder Kreispokal, dass man wieder im Hessenpokal drin ist? Oder wie ist da, gibt es da irgendwie so eine Priorisierung? Oder?
Also ehrlich gesagt unterhält sich im Moment wenige über den Kreispokal. Dennoch, dadurch, dass es ein Derby ist gegen Wolfhagen und man immer noch nicht so weiß, spielen wir auf Asche oder spielen wir auf Rasen, unterhält man sich natürlich schon drüber. Aber sonst. Ansonsten würde sich jetzt, glaube ich, weniger Leute über einen Kreispokal unterhalten. Natürlich, als Fußballer gehst du in ein Spiel und willst jedes Spiel gewinnen. Egal,
also was das Spiel ist. Ja. Also das wollte ich gerade sagen, das ist wirklich die nächste Aufgabe dann vor der Brust, aber wie es Klöße essen, eins nach dem anderen. Ne? Jetzt gucken wir uns erstmal das Spiel gegen wen an und schauen natürlich, dass wir in der Liga weiter beständig sind. Und das Kreispokalspiel nehmen wir natürlich sehr ernst und auch Wolfhagen spielt eine Klasse tiefer, Gruppenliga, sind aber souveräner Tabellenführer. Also da gehen wir auch sicherlich nicht als unbedingt als Favorit ins Spiel, auch wenn wir eine Klasse höher auch Tabellenführer sind derzeit. Aber Wolfhagen hat da in den letzten Jahren schon, das muss man einfach mal sagen, einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und da wird auch die Verbandsliga nächstes Jahr, glaube ich, ihren Spaß dran haben. Ne? Und das wäre halt das, was man, glaube ich, in der Hessenliga vermissen würde, ein echtes Derby.
Mhm. Ne? Ja, wäre schon ein Derby, wäre dann schon gegen KSV Bornatal.
Bornatal, genau, ja. Ne?
Weiß ich jetzt nicht, ob Weidenhausen als Derby zählt, weil gut, die sind vielleicht aus dem Dorfverein wie wir.
Ja.
Die haben die gleiche Mentalität, die gleichen Fans.
Wird auf jeden Fall, es wäre ein schönes Spiel, gegen Weidenhausen mal noch eine Klasse höher zu spielen, ja.
Das stimmt.
Jetzt hatten wir es gerade schon gesagt, ihr habt am Wochenende 13-0 gewonnen gegen Wabern. Und jetzt kommt am kommenden Wochenende auch noch ein Spiel gegen eine Mannschaft aus dem unteren Bereich. Ich habe es vergessen.
Wir spielen in Willingen am Samstag. Samstag 14 Uhr, alle nach Willingen.
Ja.
Nein, und zwar nicht nach Willingen, sondern nach Schwanefeld. Und danach alle in die Seilbar. Und danach alle in die Seilbar, genau.
Ne? Ist das so, ja? So nach dem Spiel, also, da geht man so als Mannschaft gerne mal zusammen dann weg. Ja.
Willingen ist schon sehr speziell.
Wir sind letztes Jahr mit einer Rumpftruppe dahin gefahren, wo da hier Winnie Andrea Schulze auf der Bank gesessen hat. Der Spieler, ja. Ist der schon 40?
Ja, ist 40 geworden, ist glaube ich,
ja, schon 40. Ja, ist schon geworden. Der saß da auf der Bank. Dann hatten wir noch einen A-Jugendspieler, welchen von der zweiten auf der Bank. Da hat unser Mittelstürmer dann als Innenverteidiger agiert. In der ersten Aktion wollte er einen Doppelpass spielen als Innenverteidiger und hat sich dann wieder auf der 6 angeboten. Also, das war Vogelbild das Spiel. Wir hatten in den ersten Aktionen, hast du gedacht, okay, wir verlieren das Ding hier 5-0, weil die hatten dann einen Lattenschuss, einen Pfostenschuss. Und hast dich irgendwie nur mit Glück über Wasser gehalten und am Ende hast du das Spiel 2-0 gewonnen. Und bist dann im 60, nee, wie viel Mann gehen in den Bus rein, in den großen vom Roger?
Ja, 54, glaube ich, so 54. Ja,
in so einem großen Reisebus bist du dann nach Hause gefahren mit 3 Punkten und 3,8 Promille mehr im Gepäck.
Ja, sehr gut.
Also es war absolut geil. Weil das hat wieder keiner erwartet.
Ja, also Willingen im Sauerland ist schon, vom Skispringen kennen das sicherlich einige, ja. Aber das ist schon, ich will nicht sagen, das sauerländische Mallorca, aber ne? Also da in Willingen geht es schon zur Sache, das kann man nicht anders sagen. Also das
auch die Anlage muss man einfach mal sagen,
ja.
Absolut Weltklasse, die haben eine Tatanwand drumherum, die haben Top-Rasenplatz, also der ist vergleichbar, denke ich mal, mit dem Ausstadion. Oder mit dem Parkstadion hier in Kassel. Der Kunstrasen auch neueste Generation.
Ja. Ist halt, das Ding ist komplett neu gebaut worden vor 2 oder 3 Jahren, weil die für das Skikarussell in Willingen haben die das alte Stadion einfach abgerissen. Also der Fußballclub gehört sozusagen, ist Teil des Skiclubs.
Deswegen heißt auch SC Willingen.
Ist, genau. Und dann haben die einfach das Fußballstadion da einfach abgerissen und haben da unten, da ist jetzt ein Skilift. Und haben dann einen Ort weiter das Ganze neu gebaut. Und die machen halt auch immer so Kooperationsgeschichten mit Gladbach und so weiter. Mhm. Ja, für Trainingslager.
Ja.
Also, okay. Ne, du merkst schon, wir zumindest mal hier oben in Nordhessen kennen wir uns aus auf den Sportplätzen. Ja. Ne, da sind wir schon, da haben wir schon ein paar Jahre Erfahrung auf dem Buckel auf jeden Fall. Aber jetzt,
ja, gut, das
Neuland Stichwort. Wird interessant dann.
Wie sieht es bei euch aus? Ihr habt einen Kunstrasenplatz, habe ich gehört, ne?
Genau.
Das heißt auch schon, nächste Woche wird dann wird auf Kunstrasen dann gespielt im Hessenpokal.
Genau.
Wir gehen auf den Kresseborn und spielen unerwartet auf
Rasen. Wir spielen auf Rasen, auf klein, aber auf Kleinfeld dann.
Ja.
Okay.
Du hast schon gesagt, genau, Kunstrasen ist jetzt die dritte Generation schon. Wir haben tatsächlich seit den 90ern Kunstrasen und hatten, das ist wieder, wäre wieder was, was uns tatsächlich mit Wehen auch wieder verbindet. Wir hatten vor 90 tatsächlich auch eine rote Asche. Mhm. Ja, und weil bei uns oben auf dem Berg, da wächst eigentlich kein Gras. Also da war mal tatsächlich ein Grasplatz, da war an manchen Stellen war Gras, ja, sagen wir es mal so. Und das wurde dann in rote Asche umgewandelt. Und irgendwann hat man dann gesagt, weil wir halt, ne, wir haben 3 Seniorenmannschaften im Spielbetrieb, alte Herren, Jugendmannschaften. Das ist mit einem normalen Platz einfach nicht machbar. Und seit den 90ern kennen wir uns mit Kunstgrün eigentlich ganz gut aus.
Jetzt ist so das Pokalspiel gegen Drittligisten, also sprich eine Profimannschaft, sicherlich für euch schon ein Highlight. Wahrscheinlich so das Spiel des Jahres, würde ich mal tippen. Ja. Bevor wir jetzt mal so auf die organisatorischen Dinge kommen, wie sieht's da sportlich aus? Bereitet ihr euch da anders vor? Guckt ihr euch jetzt extra die Spiele jetzt vom SVWN an, dass ihr so eine Idee habt, wie da gespielt wird? Gibt's Videoanalysen oder wie läuft das bei euch?
Also ich als Torwart habe mir jetzt zum Beispiel angeschossen, wo ihr die Elfmeter hinschießt.
So viele hatten wir ja noch.
So ein paar Schussbilder habe ich mir angeguckt. Ja, ein paar Spiele natürlich von euch, unter anderem auch jetzt vielleicht gegen Aue oder Viktoria Köln, die habe ich mir angeguckt. Mhm. Gut, war natürlich jetzt nicht so repräsentativ für euch. gegen Bayreuth, das Spiel, das muss ich mir noch angucken, weil da hat der Hollerbach ja 3 Buden gemacht. Das ist natürlich schon stark. Ja, man guckt natürlich eure Spiele, guckt eure Laufwege an und so. Also, wie ihr vielleicht Standards schießt, Also ja. Wir bereiten uns schon auf euch vor.
Ja, also das ist
ein halt Videomaterial bekommen, aber das machen wir auch. Das habe ich zum Beispiel in 2021 habe ich das auch gemacht. Da hatten wir Videoaufnahmen, Beispiel von Weidenhausen oder von Heli noch. Und da habe ich mir auch angeguckt, wo die Elfmeter hinschießen. Ich war zweimal in der richtigen Ecke, aber konnten halt leider nicht halten. Mhm. Aber so bereitet man sich halt drauf vor.
Ja. Aber ist das jetzt vielleicht ein Vorteil für euch, dass es jetzt von die Drittligaspiele, die sind alle abrufbar, da kann man tatsächlich auch komplette Spiele gucken und jetzt nicht nur irgendwie so ein paar Highlights oder gar nichts. Also ich denke mal, in der Verbandsliga wird wahrscheinlich nicht jedes Spiel irgendwie aufgezeichnet, dass man da analysieren könnte.
Nein, eher gar nicht. Obwohl, ja. Es gibt natürlich jetzt, ne, ihr, ich muss gucken, da darf ich nicht so viel Schleichwerbung hier machen wahrscheinlich, aber also ich habe auch mit denen ja nichts zu tun. Hier die Soccer-Akademie Kassel, glaube ich, die das eine oder andere Verbandsliga-Film auch in der Zwischenzeit filmt, was du auf YouTube dir angucken kannst. Aber das ist halt auch die Frage, was du da, also ich würde mal sagen, mich überrascht unsere Mannschaft ja auch manchmal. Also ist immer die Frage, wie viel man dann wirklich aus so einem so einem Spiel oder zwei Spielen dann rausziehen kann am langen Ende. Und inwieweit man das, weiß ich nicht, ob man das muss als Drittligaverein, sich vielleicht auch im Verbandsligisten einzustellen. Auf der anderen Seite sollte jetzt das Unmögliche eintreten und wir gewinnen das Ding. Ne, und der Trainer sagt nachher, naja, ich hab mich um nichts gekümmert, dann wird er sich das wahrscheinlich vorwerfen lassen müssen. Ne, also von daher, ich persönlich hab mir von den Spielen eigentlich nichts angeguckt. Ne, ich gucke mal ab und zu mal, die Ergebnisse gucke ich mir an. Ne, ich muss jetzt als Stadionsprecher mir die Namen natürlich nochmal angucken, damit ich da mal gucken, ob es dann welche gibt. Also die sich vielleicht etwas schwerer aussprechen lassen, ne, oder wo man sich ein bisschen anders besser vorbereiten muss. Aber ansonsten ist das, glaube ich, auch, das ist dann eher für mich auch die Sache der Spieler und des Trainerteams. Ja. Ne, die müssen es nachher richten auf dem Platz.
Ja, hast du da irgendwelche Ansatzpunkte entdeckt, Nico, wo ihr jetzt vielleicht gucken wollt, die Schwachstellen beim SVW, wo ihr sie knacken könnt?
Ja, das darf ich doch jetzt noch nicht sagen.
Ja, hier kannst du es verraten. Aber so viele hören hier nicht zu.
Ja, über Konter, ihr habt jetzt nicht die schnellsten Innenverteidigungen, so kam es mir vor.
Also ja.
Gerade im Spiel, glaube ich, gegen Viktoria Köln hatte euer Innenverteidiger, ich glaube, Gürleyen war das, der hatte da eine unglückliche Aktion, wo er nicht richtig in den Zweikampf kommt und den Stürmer dann festhalten muss. Meine ich, gab dann auch nur Gelb. Aber da sind halt so Knackpunkte. Ne? Mhm. Ich meine, wir werden uns, denke ich, mal hinten reinstellen. Wir wollen jetzt, ich glaube nicht, dass wir mitspielen können.
Okay.
Das würde auch mich überraschen, wenn wir das Spiel machen, ja.
Ja, also das wäre ja so das Typische, was man jetzt erwartet, ne? Dass er jetzt natürlich versucht, klar hinten gut zu stehen und dann über einzelne Konter dann mal nach vorne zu kommen. Das haben wir letztes Jahr in Friedberg ja leidvoll erfahren müssen. Da hatte der Gegner so ungefähr eine Chance und die hat er genutzt. Und vorne haben unsere halt die Bälle halt übers Tor gehauen und sonst wie. Aber gut.
Ja. Das kommt uns zeittechnisch auf jeden Fall entgegen, wenn sie weit übers Tor schießen, weil dann ist der Ball nämlich erstmal im Moment weg.
Aber ihr habt ja hoffentlich auch ein paar andere Bälle noch rund ums Spielfeld verteilt.
Nee, gerade wenn wir eins
geführt. Sowieso nicht. Also, ne, auch die Frage kam natürlich aus Wien, ne, wie das aussieht, habt ihr Ballkinder zum Beispiel? Da habe ich gesagt, nein, das geht nicht, weil unser Platz, also du hast im Prinzip dann noch so anderthalb Meter hinter der Außenlinie. Und dann geht es schräg hoch zu den Barrieren. Das heißt, da kannst du gar keine Kinder aufstellen. Das ist viel zu gefährlich. Ne? Also für die Kinder vor allen Dingen. Ne? Und dann habe ich natürlich scherzhaft gesagt, so viele Bälle haben wir auch gar nicht. Ne? Also wir können keine 15 Top-Spielbälle da am Spielfeldrand platzieren. Aber keine Angst, mehr als einen haben wir auf jeden Fall.
Ja. Gibt's da nicht irgendwie Vorgaben so vom Verband irgendwie? Keine Ahnung, es müssen mindestens fünf Bälle vorgehalten werden oder irgendwas?
Mit erster DFB-Pokal gibt es richtig Vorgaben. Da gibt es aber auch so einen kompletten Block, also so ein DIN A4-Block über zig Seiten, weiß ich vom KSV Bonnertal. Und dann, da steht auch unter anderem drin, wie die Kabinen gestaltet sein müssen, wie die Haken hängen müssen.
Naja.
Okay. So, da steht jedes kleinste Detail drin, damit sich ja eine Profimannschaft in den Kabinen auch wohlfühlt.
Ja. So.
Ich glaube, da hatten die eure Nachbarn in Darmstadt noch die meisten Probleme mit, ne? Am alten
Ja, das ist ja legendär, ja. Da waren auch, ich sag mal so, die sanitären Verhältnisse an der Dusche angeblich damals nicht so überragend, aber gut. Ja, jetzt mal abgesehen jetzt von der, ich sag mal, der Ausnahmesituation, dass ihr jetzt wahrscheinlich anders, oder ihr werdet wahrscheinlich anders spielen, als ihr üblicherweise so im Ligabetrieb jetzt spielt. Was sind denn da so eure Stärken und Schwächen? Wie würdest du das beschreiben, Nico?
Also unsere Schwächen werde ich natürlich jetzt nicht darlegen, aber unsere Stärken ist, dass wir im Moment ganz gut von innen rausspielen. Mhm. Dass wir, ich würde sagen schon, dass wir relativ ballsicher sind in der Liga. Dass wir aber auch, gute Stürmer haben, die treffen, und eine gute Defensive hat, die steht. Und okay. Mehr muss ich da jetzt nicht sagen.
Na gut, den Rest überlassen wir den Scouts vom Verein. Ne?
Hört sich euer Trainer einmal den Podcast an und weiß, okay, auf einen Spieler, da können wir gehen. Und dann.
Ja. Das wäre ja schön, wenn er den auch mal hört.
Genau, ja. Aber es ist aber tatsächlich auch so, dass im Moment, wir haben zumindest mal, ich will nicht sagen den Luxus, aber jeder Spieler ist mehr oder weniger in jedem Spiel in der Lage, auch mal ein Tor zu schießen, ne, auch mal zu treffen. Wir haben zwar jetzt nicht die, das ist jetzt nicht der Innenverteidiger, der 6, 7, 8 Buden im Jahr knipst, ne, aber wenn du den mal nach vorne schickst, ist es immer mal möglich, dass die Kugel auch mal drinnen landet. Okay. Ja, und das ist, glaube ich, so war es ja auch am Wochenende, dass wieder, sage ich mal, mit Sandro zum Beispiel mit seinem ersten Saisontor. Gut, Pierre ist jetzt im Winter gekommen, erstes Saisontor. Dennis, gut, der hat schon ein paar mehr gemacht. Ja, aber es verteilt sich halt.
Aber was du sagst mit Innenverteidiger, Audi-Innenverteidiger, gerade Chris Krug hier, der hat ein wichtiges Tor gemacht in
Frieden, ja.
Nach dem Standard.
Ja. Ja, ich sag ja, ne? Das ist immer, also, es ist nicht ausgeschlossen. Das läuft.
Ja. Ich habe mir jetzt so beim Blick auf die Tabelle ist mir aufgefallen, dass euer Torverhältnis für einen Tabellenführer relativ unauffällig ist. Sagen wir es mal so.
Schlecht
nicht, aber ich meine, 36 Tore jetzt nach 18 Spielen ist, ich sag mal, gut, aber jetzt nicht überragend. Und 27 Gegentore ist auch okay, aber auch nicht überragend. Zusammen eine Tordifferenz von 9 ist eigentlich nicht so besonders, aber trotzdem habt ihr daraus 37 Punkte geholt. Genau. Wie macht ihr das? Also viele knappe Siege.
Damit zu erklären, dass wir die Spiele viele in der ersten Halbzeit gewonnen haben und gerade auch dann, mich blendet die Sonne hier total, aber ich kann es nicht zumachen, gerade die Spiele alle mit einem Tor gewonnen haben einfach. Mhm. Dass wir, die Spiele haben wir in der ersten Halbzeit, haben wir Vollgasfußball gespielt und danach hat ich weiß nicht, ob uns die Kraft gefehlt hat, aber irgendwie haben wir dann in der zweiten Halbzeit gerade in der Hinserie weniger gemacht. Ja. Und gut, glücklicherweise konnten wir sie dann alle gewinnen.
Ja.
Aber deswegen ist, oder das ist der Grund, weswegen das Torverhältnis so aussieht, wie es aussieht.
Ja. Aber als Beispiel ist natürlich, ne, oder zwei sehr verschiedene Beispiele sind eigentlich der Auswärtssieg in Flieden, 3-2, ne, du führst relativ souverän 3-0 und kassierst dann in den letzten Minuten halt noch die 2 Gegentreffer.
Das kennen wir von Bielefeld.
Das hätte wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch schon höher als 3-0 stehen können, möglicherweise. Ne? Und auch das Gegenbeispiel war dann in Barockstadt, ne, wo wir eigentlich, da war ich selber nicht mit, das kann ich nur vom Hören sagen, aber wo wir, ich will nicht sagen unterlegen waren, aber wo Barockstadt hätte höher führen können. Und also wir drehen dann halt in einem glücklichen Moment oder in 2 glücklichen Momenten in der zweiten Halbzeit, drehen wir das Ding halt auf 2-1.
Ja, da waren wir wirklich haushoch überlegen, würde ich jetzt behaupten.
Unterlegen.
Gerade in der ersten Halbzeit und haben dann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, 5 bis 10 Minuten, wo wir einfach richtig gut gespielt haben und machen dann aus dem Nichts 2 Tore und gewinnen das Ding 2-1. Wenn du oben stehst, läuft's. Wenn du unten stehst, verlierst du das Ding 3-2 oder verlierst 1-0, aber verlierst du auf jeden Fall. Also gewinnst oder nimmst du auf jeden Fall nichts Zählbares mit.
Habt ihr eine Idee, ob so das Niveau von der Verbandsliga Nord mit der von Süd vergleichbar ist? Ist das, oder habt ihr da, könnt ihr es auch schlecht sagen?
Guckt wahrscheinlich jetzt auch also, nicht an, ne? Wir haben eher, die waren ja Verbandsliga Mitte.
Das Mitte, genau.
Die haben wir geschlagen im Pokal, aber da hatte ich auch das Gefühl, die waren eigentlich besser als wir.
Ja.
Also, wir haben da zwar 2-0 gewonnen, aber eins haben die sich selber reingelegt durch den Toni. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das zweite gemacht hat.
Ja, Toni, der Strich in den Winkel war das zweite.
Ach, das war auch, okay.
Ja.
Ja. Da haben wir auch 2-0 geführt. Aber die waren spielerisch, waren die besser. Und wir haben einfach mit Kampf und Einsatzbereitschaft, mit Wille dagegen gehalten. Mhm. Es ist eigentlich unglaublich, dass man das so Spiel für Spiel abrufen kann, weil man sagt ja bei den Bundesligisten zum Beispiel, früher St. Pauli in der ersten Liga oder so, dass die nur mit Kampf nicht bestehen können. Dass du auch ein bisschen spielerische Klasse brauchst. Aber wir können 4 mit Kampf bestehen und kriegen jetzt immer mehr die spielerische Klasse dazu. Mhm.
Ja, ich habe auch gerade deswegen gefragt, weil ich so ein mich an einem gewagten Quervergleich mal probieren wollte. Wir hatten ja jetzt in der letzten Runde gegen Bornheim gespielt, aus der Verbandsliga Süd, logischerweise. Und war dann am Ende, gegen Ende hin wurde es dann spektakulär, weil dann auf beiden Seiten dann auch viele Tore fielen irgendwie, aber insgesamt, also gerade die erste Halbzeit, das war dann schon eigentlich sehr souverän. Von daher, wenn ihr sagt, ja, das ist so, und diese stehen ja auch in der Verbandsliga Süd eigentlich auch gar nicht schlecht da jetzt, glaube ich. Mhm. Von daher, wenn ihr sagt, das ist jetzt so auch ungefähr,
Niveau,
dann wäre ich jetzt ein bisschen entspannter.
Ja. Also ich sag mal so mit dem, ich will nicht unser Licht unter den Scheffel stellen, aber ich wäre mit dem Ergebnis, also wenn wir 3 Tore schießen in dem Spiel, dann wäre ich schon hochzufrieden. zu sagen, wir kommen auf jeden Fall in die nächste Runde, wäre mehr als vermessen. Wie gesagt, es ist, glaube ich, diese Spielstärke zwischen den einzelnen Klassen zu vergleichen, ist, glaube ich, unheimlich schwierig. Ja. Es ist auch in der Mitte oder so. Ne? Es gibt natürlich immer Mannschaften, die aus dem städtischen Bereich kommen. Ne? Und es gibt Mannschaften, die immer ein bisschen eher aus dem ländlichen Bereich kommen. Da ist der Fußball auch schon immer noch so ein Tick unterschiedlich. Ne? Also wir hätten halt vielleicht mit einem anderen Dorfverein hätten wir vielleicht mehr Probleme als vielleicht mit einer städtischen Mannschaft zum Beispiel. Ne? Das lässt sich, glaube ich, schwer sagen. Am langen Ende siehst du es immer ein Stück weit, glaube ich, in der Hessenliga. Ne? Wer steigt auf, wer steigt ab? Ne? Sind es eher die Nordhessischen, die unten drin rumkrebsen? Ich glaube, da sieht man so ein bisschen die Stärke ist, habe ich so das Gefühl, ne, am langen Ende. Auch wenn natürlich die besten Spieler dann immer vielleicht auch dann dahin wechseln, ne, und dass sich auf das Niveau der anderen Mannschaften in der Liga drunter auswirkt, aber
Nico schüttelt gerade den Kopf. Siehst du das anders?
Ja, muss ich dir ein bisschen widersprechen. Also ich glaube schon, dass in Nordhessen grundsätzlich das Niveau nicht schlecht ist. Also das wird hier gerade so ein bisschen runtergerissen.
Nein, das würde ich auch nicht sagen. Das würde ich auch nicht sagen, dass es schlecht ist.
Ja. Allerdings im Vergleich zu eurem Einzugsgebiet da unten, natürlich, wir haben nicht die Auswahl an vielen Sportlern, nur mal. Früher war es halt so, es gab nur Fußball, es gab weniger Leute, die Handball gespielt haben, es gab weniger Leichtathleten. Und jetzt ist es halt so, dass die Spieler oder dass vielleicht viele gute Fußballer auch sich für Leichtathletik, Handball oder sonst irgendwas entscheiden. Und da hast du natürlich weniger Auswahl. Und das vielleicht liegt es auch damit zusammen, dass Hessen-Kassel früher zweite Liga gespielt hat und jetzt eben nur noch Regionalliga spielt, dass du eben nicht mehr diese Sportler dann in der Spitze hast. Mhm.
Gerade so Stichwort Einzugsgebiet, das vielleicht auch nochmal sogar am Rande ganz interessant. Wenn ihr so jetzt als Fußballfans, die ihr sicher auch seid, wo orientiert man sich da so hin? Von euch aus strahlt die Eintracht bis nach Nordhessen aus oder ist das dann eher schon so Richtung Ruhrgebiet oder weiß nicht, das nächstgelegene wäre, glaube ich, Paderborn, wenn man auf der Landkarte guckt. Was sind so eure typischen Lieblingsvereine? Oder ist es halt Bayern, Dortmund, HSV wie überall?
Also wir haben einen in der Mannschaft, der hat halt früher in der Jugend bei Eintracht Frankfurt gespielt. Ich denke mal, deswegen ist der auch Frankfurt-Fan jetzt und der Vater ist auch Frankfurt-Fan. Wir haben halt viele Bayern-Fans, ne? Diese klassischen
Erfolge. Klar, die gibt es überall, selbst hier bei mir.
Ewig kein Bayern-Fan, ne? Weil sie halt einfach gut sind. Deswegen sind sie auch kein, weiß ich nicht, St. Pauli-Fan oder so, weil es halt auch ein sympathischer Verein ist. Ich bin Stuttgart-Fan ich weiß gar nicht, x Jahren. Ich glaube, seit meinem 4. Lebensjahr oder so, seit 2002 oder so. Wir haben da natürlich auch viele Schalker. Weiß nicht, mit dem Kalle haben wir sogar einen Dortmund-Fan dabei.
Genau.
Aber alles bunt gemischt.
Verteilt sich. Also es gibt jetzt nicht so die klassische Zuordnung, so von wegen aus der Ecke, man schaut automatisch nach.
Also ich stimme eher noch dazu, dass ich so ein bisschen so eine Abneigung habe gegen Offenbach, gegen Frankfurt und so.
Damit rennst du hier auf der Tür rein. Herzlich willkommen.
So macht man sich Freunde im gegnerischen Lager.
Wie ist das denn bei euch?
Ja, hier Rhein-Main-Gebiet wird natürlich überstrahlt von der Eintracht. Die dominiert hier natürlich ganz massiv, auch schon, also schon lange und jetzt in den letzten Jahren durch die großen Erfolge natürlich noch mehr. Dann haben wir natürlich gegenüber auf der anderen Rheinseite natürlich noch Mainz 05 als Bundesligisten. Und zu allem Überfluss gibt es mit Darmstadt dann auch noch einen Zweitligisten, der vielleicht sich mal wieder aufmacht, in die Erstliga zu springen. Ja. Also da haben wir halt als SVW, der ja eigentlich auch vom Dorf kommt, zwar hier in Wiesbaden spielt seit vielen Jahren, aber da haben wir natürlich jetzt naturgemäß ein bisschen schweren Stand, weil es einfach viel Konkurrenz in direkter Umgebung gibt. Ja.
Und da seid ihr natürlich auch mit eurer Kampagne, ne? Mach Wien zu deinem Zweitverein oder ne? So ist, läuft ja ähnlich. Also damit rennt der Verein aber auch nicht überall offene Türen ein, habe ich das Gefühl.
Ja, das war hier natürlich ein sehr kontroverses Thema. Also man wollte auch natürlich bewusst ein bisschen anecken oder ein bisschen Aufmerksamkeit erregen. Kam jetzt natürlich so bei der eigenen ich sag mal Stammkundschaft mal so plakativ, also bei den Fans, die schon lange dabei sind, natürlich nicht so besonders gut an. Also das war hier, sorgte dann auch für Proteste bei Spielen, dass kein Support gab und solche Sachen oder Protestbanner und solche Sachen. Hat sich mittlerweile aber jetzt gelegt, ich glaube, die Kampagne ist jetzt auch rum. War so eine mittelgute Idee, das Ganze.
Ja. Also da gehen Grüße nach Wien, also macht gerne den FSV Dörnberg zu eurem Zweitverein.
Ja, warum nicht?
Also für alle, wo Wien der Erstverein ist, für den sind wir dann gerne der Zweitverein.
Ja, sehr gut. Kommen wir nochmal auf das Spiel dann nächste Woche kurz zu sprechen. Wir haben es vorhin schon gesagt, ist schon so ein Spiel des Jahres-Ding. Also ihr habt, glaube ich, über 1000 Karten schon jetzt im Vorverkauf abgesetzt.
1100, genau. 1100 war gestern der Stand. Mhm.
Das heißt, man kann damit rechnen, dass es wahrscheinlich dann am Ende dann 12, 13, 1400 werden oder sowas in der Größenordnung, wenn noch Leute in der Tageskasse auftauchen.
Ja, also 1200 denke ich auf jeden Fall, weil es natürlich, wie gesagt, wir haben ja der Eintrittspreis und Regularien musst du ja immer, kannst ja nicht selber bestimmen, sondern die musst du ja immer mit dem Gegner abstimmen, ne, auf dem Level. Das heißt, alle Kinder inklusive 10 haben ja zum Beispiel freien Eintritt. Das heißt, da gehen wir schon mal aus, ne, dass zu den 1100 eben natürlich da noch auch einige Kinder, gerade bei uns aus der Jugendabteilung natürlich damit aufschlagen werden, sodass wir im Moment schon mal sagen, wir gehen schon mal so von 1200 Leuten aus, die wir bis jetzt beherbergen dürfen. Abendkassel wird es auch noch geben, sodass wir, ja, ich sag mal, irgendwas zwischen 1300 und 1600, das wäre natürlich schon ein Riesending. Es gibt hier immer noch so eine Legende von einem Spiel, Aufstiegsspiel damals gegen Ahnatal. Das sind so mit dem Auto so 5 bis 8 Minuten von hier. Das muss aber, glaube ich, auch in den 80ern oder so gewesen sein. Da waren dann angeblich mal 1200 Leute schon mal auf dem Sportplatz. In der jüngeren Vergangenheit waren mal so Derbys hier, gerade gegen Sand oder Hombressen, wo wir dann auch mal schon mal 600, 650 hier oben hatten. Ja, oder war 2002 auch Hessenpokal, wo wir in Darmstadt gespielt haben vor 1350 Zuschauern. Ja, das waren so, würde ich mal sagen, was jetzt zuschauertechnisch so die Highlights angeht. Mhm. Ja, und jetzt wollen wir also mal einen draufsetzen.
Könnte jetzt euer neuer Heimzuschauerrekord werden.
Zuschauerrekord, ja.
Ja, schön. Was habt ihr denn sonst so im Ligabetrieb im Schnitt?
Ja, also ich sag mal so 250 plus kann man eigentlich sagen, daran orientiert sich. Das kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Gegner drauf an. Mhm. Jetzt gegen Velmer hatten wir vor der Winterpause hatten wir dann 400. Das ist jetzt auch nur eine Viertelstunde von hier, 10 Minuten, Viertelstunde. Ne? Das war aber auch schon für dieses Spiel, waren das schon relativ viele. Es gibt natürlich auch mal Spiele wie jetzt gegen Wabern, da waren es knapp 200. Das war natürlich vielleicht auch ein bisschen dem Wetter geschuldet und dass wir kein, muss man auch sagen, an dem Sonntag kein Vorspiel zweite und dritte Mannschaft hatten. Da bleiben ja dann auch immer noch mal ein paar Zuschauer da. Aber wie gesagt, so 250 plus, da kann man immer meistens mit rechnen.
Das heißt, absolute Ausnahmesituation bei euch im Ort. Wie groß ist Dörnberg denn eigentlich jetzt so von Einwohnerzahl her?
Wir haben so knapp 2500 Einwohner. Ne? Das sind eine Gemeinde mit Ehlen, das ist der Nachbarort. Zusammen sind es knapp 5000. Und wie gesagt.
Das heißt, ist es nicht unbedingt zu erwarten, dass da jetzt ein großes Parkhaus für tausende Autos neben dem Sportplatz steht. Da können wir vielleicht gerade mal hier Service für unsere Hörer, die jetzt vielleicht aus Wien oder Wiesbaden nächste Woche anreisen. Auf was kann man sich da gefasst machen? Muss man weit außerhalb parken und lange Fußmärsche in Kauf nehmen oder wie funktioniert das?
Ja, also wir haben erstmal so natürlich so, ich sag mal, drei eher markante Stellen im Ort, wo man etwas größer parken kann. Das ist zum einen unser ja, Fest- und Kirmesplatz Kressenborn, nennt er sich. Der Nico hat den ja vorhin schon mal so reingeworfen. Da schließt sich dann auch so ein kleiner Bolzplatz drauf oder dran an. Da kann man leider nicht drauf parken, weil sonst ist der dann nicht für den Jugendspielbetrieb nicht mehr zu gebrauchen. Aber das ist eine etwas größere Fläche. Dann haben wir am neuen Friedhof, ne, dann habe ich immer scherzhaft gesagt, bitte nicht liegen bleiben, sondern dann doch bitte zum Spiel kommen. Und wir haben so einen, ja, nennt sich so einen Wanderparkplatz oben Richtung Herkules, wo auch so einige Autos parken können. Und wir haben halt einen Shuttle-Service, also wir haben 5 Kleinbusse, mit denen wir so ein bisschen im Dorf ja kreiseln werden und werden dann die Leute, die irgendwo sich so aussehen, als würden sie auf dem Fußballplatz wollen, dann einsammeln und dann hier hochfahren ins Bergstadion. Okay. Damit wir zumindest mal den beim Ankommen zumindest mal die Zeit minimieren können. Ne? Ja. Wir werden nach dem Spiel nicht alle mit dem Bus wegschatteln können. Das wird auch rein kapazitätstechnisch nicht funktionieren. Aber dann da hat man es ja dann auch nicht mehr eilig. So.
Ja, dann also, liebe Hörer unseres Podcasts, dann, falls ihr dann nächste Woche dahin fahrt, schaut nach den Kleinbussen und winkt einfach. Ihr werdet vielleicht dann mitgenommen, könnt euch noch ein paar Meter sparen.
Genau. Und ansonsten, das Stadion ist nicht zu übersehen, das ist oben am Berg, also es ist mehr oder weniger der höchste Punkt im Ort.
Mhm. Ja, macht ja Heimatgefühl. Unser Hallberg genau. Ist ja auch oben auf dem Hügel gelegen.
Das sieht bei Google Maps immer noch ganz entspannt aus.
Ihr nennt das auch Bergstadion, glaube ich.
Das ist Bergstadion, genau.
Ja, genau. Ja, sehr schön. Ich habe noch eine Gemeinsamkeit entdeckt, gerade Nico. Ich habe gesehen, ihr habt bei euch im Kader 3 Torhüter und keiner trägt die 1. Und das ist beim SVW genauso. Wir haben mittlerweile jetzt noch, durch die Verletzung von Florian Stritzel, haben wir jetzt noch einen 4. Torwart verpflichtet im Winter. Und aber auch da hat keiner die 1. Was sagt das uns?
Nee, mittlerweile muss der irgendwie aus der Masse herausstechen, ne? Wenn du schon nicht mit Leistung überzeugst, dann
mit einer möglichst hohen Rückennummer.
Ich hatte noch ein altes Trikot von Kaufung und ich wollte eigentlich die 22 haben, weiß ich auch nicht warum, fand die Nummer irgendwie cool und habe dann mal mein Trikot mit Nagellackentferner, also das Wappen von Kaufung mit Nagellackentferner abgemacht, dann hatte ich da die 30 drauf und dann sage ich zum Manu, ja gut, also zu unserem Betreuer, ja dann gib mir halt die 30, also jetzt relativ unspektakulär. Aber ich finde es immer cooler, wenn ein Torwart nicht die 1 hat. Sieht irgendwie, weiß ich nicht, sieht nach mehr aus.
Ja, vielleicht können wir die einen Feldspieler vergeben demnächst, oder?
Ja, genau. Weil das nicht, in der NBA haben es doch auch meistens hier die, wie heißen sie, Point Guards.
Die rennen ja mit der Null rum, also von daher.
In der NBA gibt es, glaube ich, auch nicht so viele Torhüter.
Ja. In den wenigsten Fällen.
Ja. Aber war das nicht... Holland bei der WM 78, da haben die, glaube ich, alphabetisch von 1 bis 22 durchnummeriert.
Ja.
Und dann war dann der Torwart, war dann, glaube ich, die 8 oder irgend sowas. Und irgendein Feldspieler hatte, glaube ich, die 1. Außer natürlich Johann Cruyff, der hatte trotzdem die, was hat er, die 14 war, glaube ich, seine Nummer. Ne?
Ja. Wie ist das bei euch nicht der Fall?
Mit dem alphabetisch durchnummerieren?
Nein.
Also, mit der 1. Ja, die hatte zuletzt Tim Boss, der dann. Nachdem er dann letztes Jahr nicht mehr Stammtorwart war und von Florian Stritzel verdrängt wurde, ist er jetzt im Sommer gewechselt. Oder Vertrag wurde auch nicht verlängert, ne? Es ist gegangen. Und Florian Stritzel hat halt seine alte Nummer behalten. Und dann waren die Nummer 2 und 3, Lüsker und Becker, die kommen aus der eigenen Jugend, die hatten ihre Nummer vorher auch schon. Und jetzt kam dann halt mit Mohamed Amsif noch ein neuer Torwart im Winter dazu oder ja, in der Winterpause. Was hat denn der, glaube ich? Hat der nicht auch die 30? Da bin ich jetzt tatsächlich. Bin ich jetzt
tatsächlich Nico, kannst du Trikot tauschen?
Falls der Lüsker spielen sollte, von dem das Trikot zu holen, weil ich finde eure Torwart-Trikots auch extrem geil mit dem neonfarbenen.
Ja, unseres aber bitte behalten, denn wir können uns nicht so viele leisten.
Ja, dann soll er nur 1 geben. Ich glaube, das ist nicht so spektakulär, wenn er von mir das Trikot bekommt.
Ich könnte mir sogar tatsächlich vorstellen, dass Amsif spielt, weil als er kam, nur so als immerhin ehemaliger Bundesliga-Torwart, war nicht ganz klar, ob man jetzt halt als Ersatztorwart geholt hat oder halt als neue Nummer 1, solange Stritzel halt eben verletzt ist, weil der ist, fällt halt länger aus. Ist jetzt, glaube ich, mittlerweile wieder im Training. Aber
ich fand allerdings, dass der Lüsker in den Spielen richtig gut war.
Genau. Ich finde, der hat sich gut entwickelt und finde ich auch in Ordnung, dass er jetzt spielt. Aber ich könnte mir deswegen vorstellen, dass dann vielleicht Amsif dann deswegen mal im Pokal dann ran darf.
Ach so. Das, aber wenn der andere noch so viele Gegentore kassiert hat in den letzten Spielen, dann stellt ihn doch wieder rein.
Ja, ich glaube, da konnte er noch am wenigsten für. Da war, glaube ich, dann die ärmste Sau dann hinten drin.
Ja. Das ist ja auch sowas, ne? Das ist ja immer die Gefahr, ne? Wenn du. Wenn dann die Leute aus der zweiten Reihe spielen, auf der einen Seite sagst du natürlich auch, hoffentlich stellen sie nicht die beste Mannschaft auf, und dann, aber wenn dann die Leute aus der zweiten Reihe spielen, die sich dann auch mal beweisen wollen, dann ist es fast schwieriger als gegen ich will nicht sagen, gegen einen unmotivierten Stammspieler, aber ich weiß noch nicht, was ich mir wünschen soll dafür, für das Spiel.
Also ich würde schon davon ausgehen, dass zumindest einige, also jetzt vielleicht nicht alle, aber zumindest einige Positionen schon mal getauscht werden, wo dann die ran dürfen, die sonst vielleicht nur eingewechselt werden oder generell in letzter Zeit wenig Spielzeit hatten. Ja. Würde ich mal tippen. Genau. Bei euch ist es sicherlich umgekehrt. Ihr werdet wahrscheinlich mit der ersten Kapelle auftreten, würde ich mal tippen.
Nee, wir lassen die zweite, glaube ich, ran,
oder? Ja, genau.
Wir konzentrieren uns ja komplett auf die Liga.
Auf den Kreispokal.
Ja, da würde sich doch Rosso aber freuen.
Ja. Stimmt, der war ja auch in Willing damals dabei.
Ja, genau. Ne? Das ist, kommt mal ran. Ja, wir müssen halt gucken. Es ist wie immer. Ne? Es spielen die besten 11, ne? den Tag auf jeden Fall, die verfügbar sind. Ob alle verfügbar sein werden. Ne? Florian Müller ist ja leider gesperrt bei uns. Er hat sich da im letzten Spiel vor der Winterpause noch eine rote Karte in einer kleinen Rudelbildung nach dem Spiel abgeholt.
Und das gilt auch für den Pokal.
Das gilt bei uns, das ist genau der Punkt. Das ist halt auch so eine bittere Geschichte. Die gilt bei uns für den Pokal. Bei euch ist, glaube ich, jemand rot gesperrt oder hatte die rote Karte vor kurzem gekriegt. Der dürfte, glaube ich, sogar spielen.
Die ist aber sowieso jetzt dann, also nach
dem Wochenende ist die dann erledigt. Ja, ne, der dürfte dann halt spielen. Das ist halt so eine, ich will nicht sagen, da steckt auch so eine kleine Ungerechtigkeit dahinter, natürlich, aber das liegt wieder daran, ne, dritte Liga ist halt, hat halt mit dem Hessischen Fußballverband nichts zu tun.
Ja, ja, genau. Ne?
Und das sind schon so Dinge, die, Das tut uns schon weh, finde ich. Also ja. dieser Ausfall tut uns auf jeden Fall weh.
Ja. Okay.
Hat wen nochmal Glück gehabt?
Ja, dann. Also, wenn es am Ende zu einem 1-0 reicht, dann wissen wir, woran es lag. Ja. Okay, ja, schön. Von meiner Seite wär's das. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Ich werde es vermutlich nicht vor Ort verfolgen können. Hoffe, dass noch irgendjemand eine GoPro aufbaut und vielleicht einen Livestream anbietet oder so. Ja. Mal gucken.
Ja. Also da kann ich dir sagen, das sieht eher schlecht aus. Ne? Wie gesagt, auch wieder der Verband hat das halt den Vereinen, die jetzt in dieser Runde spielen, freigegeben, tatsächlich Live-Übertragungen anzubieten. Ne? Weil ich glaube, ab dem Halbfinale wird es der Verband dann wieder eigenständig übernehmen. Aber also wir verfügen einfach da auch nicht über die technischen Möglichkeiten. Mhm. Ne? Und uns da jetzt hier dafür extra, ich will sagen, ein Fernsehstudio aufzubauen. Ne? Das, wir haben es lieber, wenn die Leute ins Stadion kommen. Ne?
Das,
live ist immer besser als...
Vielleicht können wir es ja noch im HR übertragen oder so.
Ja, ohne spoilern zu wollen, aber da sind wir so ein Stück weit dran, oder es könnte zumindest passieren, dass es vielleicht Ausschnitte gibt. Ne? Aber das steht noch so ein Stück weit in den Sternen. Da habe ich tatsächlich gestern mit jemandem von HR3 telefoniert, der das Ganze, Gunnar, ich hatte es ja vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt, ich muss gerade mal ins Handy gucken, wie der Kollege heißt. Damit ich das nicht, der Jonas Schulte, den, wie gesagt, aus HR3 wird er dem einen oder anderen vielleicht auch mal ein Begriff sein, oder wenn das nächste Mal seinen Namen nennt, dann denkt man, ach, guck mal, habe ich doch schon mal gehört. Der sagte, es wäre auch in der letzten Runde so gewesen, dass da auch die Hessenschau wohl bei einem Spiel teilweise mal ab und zu mal reingeschaltet hätte. Ob das was wird, ob das was gibt, keine Ahnung. Aber vielleicht gibt es ja da die Möglichkeit, ein paar bewegte Bilder aus dem Hut zu zaubern.
Lassen wir uns mal überraschen.
Und vielleicht mache ich halt wieder die Torshow am Ende, weil wir nehmen natürlich die Spiele, also wir haben ja auch eine eigene Analyseabteilung, ne? Das heißt, das ist aber der Trainer selber, ne? Aber wir nehmen unsere Spiele natürlich auch auf, und die Jungs kriegen dann immer noch eine Analyse nachher zur Verfügung gestellt. Da schnippeln wir dann nachher für Insta oder für Facebook dann natürlich auch mal so ein paar Szenen noch zusammen. Ja, wäre schön, wenn in dem Video vielleicht nicht nur Wehner Tore dann auftauchen.
Ja, aber genau, dann ist doch auch für alle, die nicht hin können, gibt es doch wenigstens ein paar Highlights. Da können wir uns auch schon mal drauf freuen. Also hoffen wir mal, dass es ein paar Highlights auch gibt, ja.
Also wenn es keine gibt, dann wäre das ja für uns vielleicht schon ein Highlight, ne? Wenn es am Ende 0-0 steht.
Stimmt natürlich auch, ja.
Ja,
ja, sehr schön. Ich habe es ganz vergessen zu erwähnen. Nico, du bist ja auch Podcast-Kollege sozusagen. Du hast einen eigenen Podcast zusammen mit deinem Kumpel Christoph Speck. Was macht ihr da? Wie heißt der?
Genau, wir haben den Podcast Weekend Sports, sowohl als auf Instagram als auch ja, überall, wo es Podcasts gibt, halt verfügbar. Ja, wir reden primär natürlich über die Bundesliga, über das Geschehen am Wochenende. Wir reden leider in letzter Zeit viel über Schiedsrichterentscheidungen. Über ein VAR und so, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Dann, ja, schweifen wir immer noch mal so ein bisschen ab, reden noch mal so ein bisschen, spielen noch mal ein bisschen Spiele in Sachen, wie erkenne ich einen Spieler anhand der Spielerstation, wo er gespielt hat. Mhm. Also stellen vor, wo er geboren wurde, welche Station er durchlaufen hat und dann muss man halt irgendwie raten. Also macht ganz Bock, da mitzurätseln.
Kleine Quizrunde, ja, ist bei uns auch immer gern gesehen, ja. Was? Eine kleine Quizrunde haben wir auch immer ganz gern mal drin, ja.
Ja, genau, das ist dann immer so cool, auch für die Zuhörer ja, zu mitraten. Wir hatten dann von einem Hörer ein ja, wie sagt man es nicht, Andenken, einen Beitrag, wo er meinte, sag mal, macht mal irgendwas vom HSV. Und dann haben wir letztens halt eine HSV-Legende mit reingenommen. Ist so. Keine Legende wie Van Nistelrooy oder so, aber schon eine Legende.
Okay. Über sowas gedacht, reden wir halt. Ich habe gedacht, wir haben noch so ein Relegations-Special vom HSV oder so.
Wir hatten früher immer noch so ein bisschen, weil wir ja Weekend Sports heißen und haben uns dann auf alle Themen am Wochenende konzentriert, aber das war im großen Umfang einfach zu viel. Also wir hatten noch NFL dabei, wir hatten manchmal noch NBA, NHL, Formel 1 hatten wir noch dabei. Das ist einfach dann im großen Umfang viel zu viel, weil wir hatten ja nur welche dabei, die sagten, ja, mach doch was über Reitsportarten oder so.
Ja, okay.
Irgendwo geht's auf. Irgendwo hört's auch auf.
Ja, wie lange sind da eure Folgen
dann? Wir haben uns dann nur auf die Bundesliga konzentriert. Da, über Fußball haben wir jetzt die meiste Expertise und ja, darüber sollte man dann sicher unterhalten. Wie dann haben wir immer noch so ein kleines Quiz in Sachen Regelkunde. Was ich dann immer vorstelle. Ja, also es macht super viel Spaß, mit Christoph den Podcast aufzunehmen. Er kümmert sich da wesentlich mehr drum als ich. Also er stellt die ganzen Reels, lädt Bilder hoch auf Instagram. Also er macht den ganzen Bereich alles. Ja, also es ist wirklich top, schön mit ihm zusammenzuarbeiten. Also er, ja, schön. Also gerade er steckt da extrem viel Herzblut rein.
Dann auch hier an alle unsere Hörer, große Empfehlung, hört mal bei Weekend Sports rein. Wir verlinken das natürlich dann in den Shownotes. Das klingt so, als kommt das dann wöchentlich, dann jeden Montag dann raus?
Oder genau, macht jeden Montag, ja. Spätestens dienstags kommt das immer raus. Ja, ist natürlich immer abhängig, wie ich auch Schicht habe und so. Wir hatten es jetzt in der Vergangenheit, dadurch, dass ich ziemlich häufig im Urlaub war, nicht regelmäßig, weil wir haben einfach gesagt, es ist nicht wert, wenn du dich da irgendwie... Gerade ich war dann noch in Thailand mit Zeitverschiebung, da irgendwie triffst und so und muss dann gucken, dass das WLAN funktioniert und so. Das war es nicht mehr.
Ja. Er soll ja ein Hobby sein.
Ja, aber jetzt
sein,
wieder.
Ne? Was? Soll ja ein Hobby sein. Ist ja.
Genauso wie Fußball. Und ja, jetzt aber wieder regelmäßig, wie gesagt, schon überall, wo es Podcasts gibt.
Mit einem Kokosnusscocktail in der Hand aus Thailand oder in Singapur, oben aus dem Infinity Pool raus.
Ja, das wäre zu
stark. Ja, aber ich bin dann immer fasziniert, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin immer fasziniert, wie Nico da, ich höre das ja ab und zu mal, sich dann auch mit Bundesliga auskennt oder so einzelne Szenen, einzelne Spielern. Ich bin da in der Zwischenzeit so weit weg von Profifußball. Ne? Ich gucke vielleicht mal samstags mein Spiel, aber auch wirklich nur, wenn ich Zeit habe. Guck da mal rein, aber ich kenne dann auch keinen, also ich bin dann immer schon verwundert, wen Hansi Flick alles für die Nationalmannschaft nominiert und Nico kennt die alle, aber das, ich schreibe das mal seinem jugendlichen Alter mal zu, ne? Und was man mal gemerkt hat bei eurem Spielchen jetzt, wo das Stichwort gefallen ist, Herzogenaurach, also jeder Ältere weiß dann sofort, welcher Spieler gemeint ist. Das hat beim Nico dann doch so ein bisschen gedauert, interessanterweise.
Ja, ja, also es gibt nur einen Lothar Matthäus.
Es gibt nur einen Lothar Matthäus, genau. Ne? Und das, mal gucken, bei Legenden, da hätte ich vielleicht sogar noch eine Chance in der Zwischenzeit, als alter Panini-Sammler. Da würde ich vielleicht den einen oder anderen doch nochmal älteren Kicker dann doch noch vielleicht früher erkennen.
Ja, vielleicht an der Stelle gerade nochmal Werbung für einen anderen Podcast. Bolze, Bombe, Ballartisten, ein hervorragender Fußball-Quiz-Podcast. Falls ihr den noch nicht kennt, könnt auch gerne mal reinhören. Packe ich auch nochmal in die Shownotes. Ich habe es im Blog, glaube ich, schon das ein oder andere Mal verlinkt. Da ist auch immer sehr schön zum Mitraten.
Ja, und schaut mal vorbei, gerade auf der Instagram-Seite bei uns, ne? Wenn ich das jetzt nochmal so sagen darf.
Ja, auf jeden Fall.
Also wie gesagt, sowohl Follow da. Ja, sowohl Weekend Sports als auch FSV Nürnberg natürlich.
Ich packe alles in die Shownotes. Ich schreibe jetzt gerade auf, dass ich es nicht vergesse.
Ja. Die sind auch ausgedruckt als 20-seitiges Heft dann erhältlich.
Die Shownotes.
Die Shownotes, ja, wenn du.
Nein, ich packe nur Links da rein, dann draufklicken die Leute schon drüber.
Jetzt stimmt.
Okay, ja, wunderbar. Ich danke euch sehr herzlich. Freue mich nächste Woche auf ein tolles Spiel. Und dann könnt ihr euch ja dann hoffentlich danach dann auf den Aufstieg konzentrieren.
Ja, auf die erfolgreiche Rückserie. Ja, genau. Es war ganz witzig, ne? Da war zu dem Spiel Barockstadt gegen Offenbach. Die hatten ja einen Bericht, einen Vorbericht, haben wir geschrieben, sondern würde noch zweimal gewinnen bis zum DFB-Pokal. Mhm. Ja, im Viertelfinale. Und dann aber immer unter der Voraussicht, dass Wien quasi den Hessen-Pokal gewinnt oder zumindest mal ins Finale kommt. Und ich habe den Beitrag dann mal spaßhalber bei uns geteilt auf der Facebook-Seite und habe gesagt, ja, leider müssen wir noch dreimal gewinnen, um in den DFB-Pokal zu kommen.
Achso, ja. Jetzt unter der Annahme, dass Wien sich über die Liga so ohnehin
verdient. Genau.
Dieses Jahr könnte es tatsächlich funktionieren. Letztes Jahr, als wir da mit hängenden Köpfen in Friedberg vom Platz schlichen, da rief mir noch ein anderer Zuschauer zu, Kopf hoch, ihr steigt eh auf, da seid ihr eh mit dabei im Pokal. Und war wirklich nicht so. waren wir nicht mal in der Nähe. Von daher, aber ja, möglicherweise klappt es auch über die Liga, aber trotzdem, ich finde den Hessen-Pokal immer toll, also ich fahre auch gerne auswärts, jetzt nächste Woche wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Leider ist Hessen dann doch so groß, dass es doch eine große Anreise ist da bis zu euch.
Ja, das stimmt. Ja, genau. Aber wie gesagt, du hast ja gesagt, ne, wir machen hier so, ich habe das als Anfang, das Projekt immer so als Crossover quasi zwischen den Podcasts so bezeichnet, ne? Also wie gesagt, vielleicht geben wir dem Nico nochmal die Möglichkeit, vielleicht auch nochmal, weiß ich nicht, ob du da noch ein, zwei Fragen hast.
Sehr gerne.
Ich habe mir eigentlich einen ganzen Blog hier runtergeschrieben.
Oh. Okay.
Ich wollte dich eigentlich erstmal was Persönliches fragen, wie du zu dem Verein stehst und wie du zu dem Verein gekommen bist, Wien Wiesbaden.
Ja, eigentlich ist der Verein zu mir gekommen, kann man so sagen. Ich lebe ja schon lange in Wiesbaden, bin sogar tatsächlich gebürtiger Wiesbadener und dann hier in der Richtung Limburg bin ich aufgewachsen und hat vorher Wien so nebenbei verfolgt, war auch ab und zu mal so zu Regionalliga-Zeiten auf dem Hallberg, aber dann auch nicht als Fan. Und als dann 2007 dann der Aufstieg dann in die zweite Liga geglückt ist und hier plötzlich sich ein Stadion mehr oder weniger vor meiner Haustür materialisierte und dann Zweitligist spielte, dann bin ich anfangs mal so aus Neugier hingegangen und gerade so die erste Saison war ja häufig auch spektakulär, da bin ich dann auch dabei geblieben und dann auch viel durch viele Dürrejahre mitgegangen, aber bin seitdem eigentlich immer mit dabei. Also das sind jetzt auch schon über 15 Jahre, die ich dann fast jedes Heimspiel dann sehe und ab und zu auch mal ein Auswärtsspiel.
Okay. Der Winnie hat es vorhin ganz kurz gesagt, wie sich der FSV Dörnberg aufgebaut hat. Also, dass es damals zwei Vereine in Dörnberg gab. Wie war denn das in Wiesbaden? Weil du meintest auch vorhin, das war nicht schon immer der SVW.
Doch, genau. Also der eigentliche
Verein. Oder nicht aus Wiesbaden direkt.
Genau, also der.
Vielleicht ein bisschen wie beim VfB, der ursprünglich auch aus Cannstatt kommt oder aus Bad Cannstatt und nicht aus Stuttgart.
Ja, so gesehen, der tatsächliche Mutterverein, der ist vor Wien, der ist schon immer aus Wien. Also Wien ist hier so von Wiesbaden so, was sind das so? 10, 12 Kilometer oder sowas entfernt, gerade so einmal über den Taunushauptkamm drüber. Ja. wurde dann 1926 gegründet und beziehungsweise dann nach dem Krieg dann neu gegründet, aber es ist seitdem immer der gleiche Verein. Und in den 90er Jahren, ich glaube damals mit dem ersten Aufstieg in die Regionalliga, hat man dann noch SVW in Taunusstein, dann noch diesen Zusatz Taunusstein dran gehängt. Vermutlich damit dann so die Busfahrer der Gästemannschaften dann vielleicht den Ort auch besser finden. Taunusstein, die Stadt gibt es auch erst seit den 70er Jahren, hier so seit der Gemeindereform in Hessen. Und dann, also SW ist halt ein Stadtteil. Und ja, und dann kam es dann 2007 dann zum Aufstieg in die zweite Liga und dann ist, weil relativ schnell klar war, dass man auf dem Hallberg keine Zweitliga durchführen kann. Es gibt ja die Logistik einfach nicht her. Hat man sich dann hier für einen Umzug von der Profimannschaft nach Wiesbaden entschieden und dann auch die Profiabteilung ausgegliedert. Das ist also jetzt eine GmbH, wie das ja häufig im Profifußball so ist. Und das ist eben die SVW in Wiesbaden. Genau genommen sind es, glaube ich, bis zur älteren C-Jugend, also ich glaube bis zur U15 einschließlich oder U16, weiß ich jetzt nicht genau. Die gehören zum Profibereich, also zum SVW in Wiesbaden, und die jüngeren Jugendjahrgänge, die laufen auch heute noch unter SVW in Taunusstein. Aber der Verein, der Mutterverein ist immer noch der gleiche wie seit eh und je.
Okay, du hast gerade angesprochen mit Jugend. Wie läuft denn das bei euch? Also kommen bei euch da mehr Spieler aus der Jugend oder holt ihr mehr Spieler von außerhalb? Ja, gerade die Torhüter, meinst du ja auch gerade, kommen aus der Jugend?
Ja, also das Nachwuchsleistungszentrum, also es ist tatsächlich, also der Verein versteht sich schon als wie sagt man denn?
Ausbildungsverein, glaube ich.
Ja, also es ist jetzt kein Breitensportverein. Also es gibt jetzt nicht irgendwie 100 Jugendmannschaften oder sonst irgendwas, wo wirklich auch einfach Freizeitsportler dabei sind, sondern es ist schon auf Leistung. Also versteht sich als Leistungssportverein. Das heißt, es gibt halt in jedem Jahrgang dann halt, ich glaube dann ab der, weiß nicht, U11, glaube ich, geht's los, gibt's dann halt jeweils dann eine Mannschaft. Da ist es dann halt, wie das halt so ist in den Nachwuchsleistungszentren, da wird halt im Prinzip jedes Jahr dann halt ausgefiltert. Ne? Also da kommt beileibe dann nicht jeder dann automatisch dann im nächsten Jahr dann auch in die nächsthöhere Mannschaft. Okay. Und da kommen dann halt auch, es wird dann halt auch gescoutet in der Umgebung, dass man halt sich dann von Nachbarvereinen oder auch aus der weiteren Umgebung, also klar, also bei U17, U19, da sind auch schon die Entfernungen schon mal größer, wo die Spieler dann herkommen. Und trotzdem schaffen es dann doch nur relativ wenige dann auch in den Profibereich. Das ist vielleicht auch ein bisschen so der Nachteil, dass man halt vor Jahren die zweite Mannschaft abgeschafft hat, wo sich dann viele halt noch mal zeigen konnten, dann die damals immerhin in der Hessenliga gespielt hat. Und zwischenzeitlich gab es kaum einen. Jetzt sind wieder so ein paar dabei. Also wir haben gerade schon von Arthur Lüsker gesprochen im Torwart und auch Lukas Becker, so der dritte Torwart. Die kommen beide aus der Jugend. Dann ist mit Amin Farouk, den hat man jetzt gerade verliehen. Der hat letztes Jahr so den Sprung eigentlich zu den Herren geschafft und hat auch jetzt in der Hinrunde jetzt beim Pokalspiel in Bornheim auch noch gespielt und einen ganz guten Auftritt gehabt. Mhm. Hat aber jetzt momentan sehr wenig Spielzeit gehabt und den hat man jetzt für die Rückrunde an den FSV Frankfurt verliehen, dass er da ein bisschen Spielzeit kriegt. Und dann gibt's noch den Dominik Bauer, ein Verteidiger, der jetzt auch im Profikader ist, aber der war die ganze Hinrunde verletzt. Also der ist jetzt erst, glaube ich, erst wieder im Mannschaftstraining jetzt seit kurzem. Also viele sind es leider nicht und ich sag mal, dauerhaft den Sprung geschafft in die Profimannschaft. Der letzte dürfte, ich glaube, Daniel Döringer gewesen sein, und das ist wahrscheinlich schon bald 10 Jahre her. Ich musste nachgucken. Also
Respekt. Ja,
vielleicht liegt es auch daran, dass ihr mit eurer A-Jugend in Anführungsstrichen nur Hessenliga spielt. Die spielt ja keine Bundesliga, muss man sagen.
Richtig.
Auch mal so sehen. Also für Nachwuchsleistungszentrum, ne, was ja auch viele Vereine jetzt, Beispiel hier in der Umgebung, Paderborn oder auch Frankfurt, Darmstadt, die es ja alle haben bei euch da unten, ist das ja nicht gut.
Ja, es ist im Prinzip
könnte besser sein.
ist im Prinzip die zweite Klasse, ja, genau. Also sie waren auch schon mal zwischenzeitlich mal für ein Jahr in der A-Junioren-Bundesliga. Auch die B-Junioren, die sind jetzt leider letztes Jahr abgestiegen. Aber beide sind jetzt halt eigentlich ganz gut unterwegs. Und natürlich, klar, das Ziel ist, alle Mannschaften, alle Jugendmannschaften sollen in der höchstmöglichen Spielklasse spielen. Das ist das Ziel. Momentan schaffen wir das eigentlich nur in der C-Jugend, die in der Regionalliga spielt. Da gibt es ja keine Bundesliga.
Ja. Bezüglich der Reserve kann man vielleicht noch sagen, da haben wir als Verband euch ja die Tür ein bisschen aufgemacht, zumindest mal am letzten Verbandstag. Ja, ihr könntet ja theoretisch jetzt eine Reserve direkt in der Hessenliga melden.
Ja.
Oder in der Verbandsliga vielleicht.
Ich werde auch dafür. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie es jetzt innerhalb des Vereins aussieht. Ich glaube, ich hatte mal vor einiger Zeit was gelesen, dass man da zumindest auch wieder drüber nachdenkt. Mhm. Ob das jetzt konkret ist, weiß ich jetzt nicht, aber könnte sein, dass das vielleicht in den nächsten Jahren passiert.
Die Eintracht hat es ja gemacht. Das gab ja in Hessen, glaube ich, auch die eine oder andere Diskussion an der einen oder anderen Stelle. Aber ich habe auch gesagt, es ist es ist in der Satzung verankert, dass es möglich ist. Also warum sollen sie es nicht tun?
Ja. Ja, aber die haben ja mehr oder weniger, glaube ich, hier Hessen 3 Eiche übernommen.
Richtig. Vorsichtig.
Also das, ja. Genau, das war immer die zweite Mannschaft Hessen 3 Eiche.
Nein. Also das muss man schon, ich sag mal so, da könnte man nochmal einen eigenen Podcast zu machen vielleicht. Aber das stimmt dann so erstmal nicht.
Was Spieler angeht, gerade im Jugendbereich haben wir es aus Nordhessen immer so gehört, dass ihr euch die Spieler da, also quasi die Besten spielen bei Eintracht Frankfurt, die Zweitbesten spielen bei Darmstadt und so. Schiebt ihr euch da so ein bisschen die Spiele hin und her, was ja auch, also wie ich es finde, was gut ist für den Erfolg in der Region. Also wenn hier angenommen die Besten würden bei Hessen spielen, die Zweitbesten bei Baunatal und so weiter, dann fördert es ja nur die Region.
Ja, kann man natürlich so und so sehen. Also klar, also man hat jetzt hier mit, haben wir es schon erwähnt, ja mit Frankfurt und Mainz ist ja natürlich auch noch direkt hier vor der Haustür. Und dann Darmstadt auch. Ja, ich glaube, Darmstadt ist, weiß ich jetzt gar nicht, ob das tatsächlich auch schon hier so direkte Konkurrenz ist, aber vor allem Frankfurt und Mainz, die greifen natürlich als allererstes ab. Und wenn ein Spieler irgendwie, was weiß ich, sagen wir mal, in der U15 oder sowas irgendwie auffällig wird oder sowas, dann haben wir schlechte Karten, den zu behalten, dann ist der dann auch schnell weg. Also das kommt natürlich regelmäßig vor, dass dann halt auch gute hier weggehen und dann meinetwegen zur Eintracht gehen. Mhm. Es gibt hier ich glaube, wie in den meisten größeren Städten gibt es da dann halt auch Schulen mit dem Schwerpunkt Leistungssport. Das ist hier bei uns für den Fußball die Elli-Heuss-Schule, wo dann halt auch eine ganze Sportklasse ist. Und da sind dann natürlich viele Fußballer und da stehen dann mehr oder weniger dann so dann nachmittags dann die Kleinbusse dann vor der Tür und fahren die einen, fahren sie nach Wien zum Training, die anderen nach Frankfurt, die anderen nach Mainz. Also da
das gibt's, glaube ich, in Nordhessen nicht.
Ja, Kumpel von mir, der war, glaube ein Jahr oder zwei, also der wohnt hier zwei Häuser weiter von mir, war ein Jahr in Mainz auf dem Nachwuchsleistungszentrum und danach ist er nach Saarbrücken gegangen. Ja. Nico Möller, vielleicht kennst du ihn nie. Spielt jetzt bei Felmer.
Aber es sind tatsächlich auch der Umkreis, wo man dann halt dann die Jugendlichen dann so einsammelt da mit dem Fahrdienst, der ist dann schon relativ groß. Also es geht dann hoch bis Limburg und bis glaub noch, keine Ahnung, weit in den Taunus, Oberursel oder sonst irgendwas. Also das ist schon ein relativ großer Radius. Also sie haben dann auch schon richtig Anfahrt. Also wenn die dann zum Training kommen, dann fahren die dann schon mal eine Dreiviertelstunde oder sowas. Ne?
Ja, ich sehe auch ab und zu mal so einen 9-Mann-Bus auf der Autobahn, wenn ich ins Training nach Dömberg fahre auf der 44, der die dann aus Kassel abgeholt hat.
Okay, bis nach Wien runter? Nee.
Nein, nach Paderborn.
Nee, nach Paderborn, genau. Ja, das wollte ich mal sagen. Also das hatten wir ja auch hier mit Marius zum Beispiel. Ne? Ja. Das ist dann schon, das ist schon sportlich, was der ein oder andere dann auch da auf sich nimmt, sag ich mal, an Aufwand. Ne? Aber wenn der Traum das große Geschäft ist.
Ihr habt jetzt Benedikt Hollerbach aus der Jugend vom VfB geholt. der schießt jetzt bei euch alles kurz und klein. Bleibt der denn auch?
Ja, ich fürchte nein. Ich hoffe es natürlich sehr. Genau, der kam vor 2,5 Jahren und relativ ungewöhnlich, hat einen 3-Jahres-Vertrag bekommen. Also der Standardfall ist eigentlich so der erste Vertrag sind eigentlich 2 Jahre. Das ist eigentlich so bei den allermeisten. Manchmal gibt es sogar nur Einjahresverträge, irgendwie gerade so bei ein bisschen älteren Spielern, wenn man nicht so weiß. Aber dass einer direkt einen 3-Jahres-Vertrag bekommt, obwohl er sogar noch gar keine Profi-Erfahrung hat, also der kam da aus der U19, das war schon relativ ungewöhnlich. Also da war man offensichtlich schon sehr zuversichtlich, dass man den weiterentwickeln kann und zum Profi macht. Hat auch ganz gut begonnen, hatte. Aber man hat halt einfach gesehen, der brauchte noch Zeit. Ne? Also klar, wenn du mit 18 oder 19 dann da ankommst, also hat häufig dann so gerade so die Entscheidungsfindung war ein bisschen schwierig, hat geschossen, wenn er eigentlich besser abgespielt hätte und wenn er hat abgespielt, wenn er besser selbst geschossen hätte, solche Sachen. Das war und auch körperlich musste er noch ein bisschen zulegen irgendwie. Da war er dann, wenn er dann ein kräftiger Verteidiger mal ein bisschen geschoben hat oder sowas, da war der Ball dann weg, solche Sachen. Da hat er sich aber enorm verbessert und jetzt vor allem vor dieser Saison. Also hat das war wohl generell jetzt ein Ansatz, glaube ich, jetzt seit dem letzten Sommertrainingslager, dass es gibt einen neuen Fitnesscoach und die Mannschaft ist generell körperlich wohl in einer sehr guten Verfassung. Gerade Hollerbach hat da wohl sehr von profitiert, ist sehr stabil, also den trennst du nicht mehr so leicht vom Ball und ja, Abschluss ist sehr viel besser geworden und ja, mittlerweile steht er bei 10 Saisontoren und ist da aus der Mannschaft nicht wegzudenken. Und aber der Vertrag läuft am Saisonende aus und sofern man nicht irgendwie eine Klausel im Vertrag drin hat, dass der sich automatisch verlängert bei Aufstieg, fürchte ich, wird's schwierig, ihn zu halten. Also angeblich ist Düsseldorf interessiert. Mal gucken.
Ja,
also ich denke mal, für den Fall, dass der SVW nicht aufsteigt, dann ist er garantiert weg. Also da bin ich sicher.
Okay. Ja, bitter ist es dann nur, dass er ablösefrei geht, ne?
Ja, mal gucken. Also wie gesagt, wir wissen jetzt nicht, manchmal gibt es da irgendwelche Vereinbarungen in den Verträgen. Vor ein paar Jahren, da hatte man auch ich sehe jetzt, stehe ich gerade auf dem Schlauch, ein Verteidiger aus Nürnberg geholt, der jetzt bei St. Pauli ist, Jakov Medic, genau. Den hatte man erst ausgeliehen und dann fest verpflichtet. Und da war ein halbes Jahr später, da war dann doch zu St. Pauli gegangen, da waren wir überrascht, weil er den Vertrag ja gerade erst verlängert hatte. Aber gut, den konnte man halt eben nur fest verpflichten, weil man dann halt eine Ausstiegsklausel halt für einen Zweitligisten halt reingeschrieben hat. War aber dann auch gut bezahlt. Also das... Jetzt weiß ich aber, wie gesagt, bei Hollerbach weiß ich nicht, ob man da vor 3 Jahren schon dran gedacht hatte, dass man den eventuell dann, ja, wie auch immer das dann ausgestaltet hat.
Aber dann natürlich auch mal ein Lob an eure Scouting-Abteilung und an euer ganzes Team. Also wenn man dann auf so einen Spieler baut, weil Fußball ist ja mittlerweile ein Tagesgeschäft. Also wenn du nicht performst, bist du raus. Und dass man dann auf so einen Spieler baut und ihm Zeit gibt, dann mit einem Fitnesstrainer noch einstellt und so und der den dann besser macht.
Der Fitnesstrainer ist jetzt nicht nur für ihn da, der ist für die ganze Mannschaft.
Ja, ich weiß, ja. Aber der macht die ganze Mannschaft besser, aber wenn dann so einer davon profitiert, ne, Kompliment, da weiß man ja, an welchen Punkten man ansetzen muss.
Genau, also das war wohl ein Teil der Saisonanalyse nach der letzten Saison, dass man im körperlichen Bereich, im athletischen Bereich sich verbessern möchte und mittlerweile ist auch meistens gegen Spielende auch jetzt kein Verschleiß jetzt zu sehen. Also letzte Saison hat man halt in der letzten Viertelstunde häufig noch Gegentore bekommen und hat das halt eben auf physische Mängel sozusagen zurückgeführt und das Problem hat man offensichtlich behoben.
Okay. Spielt er gegen uns?
Könnte sein, dass er mal eine Pause bekommt. Vielleicht aber, ich weiß nicht. Also es gibt gerade in der Offensive gibt es auch noch ein paar andere, die vielleicht auch mal dann von Anfang an ran dürfen. Ich so an einen John Iredale so als Mittelstürmer denke oder halt auch auf den Flügeln Lukas Brumme oder auch ein Suhail Naja. Der kam letztes Jahr aus der Regionalliga. Der hatte jetzt anfangs ein bisschen Verletzungsprobleme und hat es jetzt in der Liga jetzt noch gar nicht so viel zeigen können. Das ist der Einzige, der jetzt nicht so richtig eingeschlagen hat bisher eben wegen Verletzung. Aber ansonsten hatten wir eigentlich eine sehr gute Transferperiode im Sommer. Also eigentlich waren alle Leute, die kamen, waren auch Verstärkungen.
Ja. Jetzt auch mal eure Scouting-Abteilung. Wie ist die aufgebaut? Also sprich, ihr scoutet ja beim VfB dann in der Jugend, beim Stuttgart. Habt dann aber auch Ivan Pranjic oder Pranjin. Wenn ich spricht man den aus, wenn
ja, das lese ich mir vorher zweimal durch, dann weiß ich es wahrscheinlich.
Britannien,
okay.
Genau.
Wie ist die da vernetzt? Also wie kommt ihr nach, wo ist er jetzt her? Aus der Slowakei?
Nee, Slowenien. Ja, genau, Ljubljana kam ja jetzt. Der hat schon mal in Schaffhausen gespielt. Ich weiß nicht, ob man da schon mal gesehen hat in der Schweiz. Oder ob man da nach Daten scoutet. Also die arbeiten wohl auch mit entsprechenden Datentools, wo man halt filtert, zumindest schon mal vorfiltern kann, nach welchen Kriterien, also nach tausend Sachen, irgendwie, keine Ahnung, linker Fuß, rechter Fuß, Körpergröße, Geschwindigkeit, Abschlussstärke, was weiß ich, da alles mögliche wird da ja erfasst. Und da wird dann halt, glaube ich, mittlerweile europaweit oder zumindest auch im benachbarten Ausland auch gescoutet. Und ich nehme mal an, dass man dann die Spieler sich dann tatsächlich dann auch nochmal live dann schaut. Also man hat auch aus Skandinavien ein paar geholt die letzten Jahre.
Ja. Ist das dann so, dass sie dann sagen, lass die besten 100 weg, weil die holen sich eh die Bundesligisten?
Und dann ich glaube, da wird dann auch schon gleich dann nach Marktwert oder Preis oder sonst irgendwas dann schon auch schon gefiltert. Also ich meine, das, keine Ahnung, in Ronaldo wird in der Liste sicher nicht auftauchen.
Ja, ja, okay, ja, krass.
Ja.
Das ist mal interessant zu hören, sowas. Ja. Jetzt, wie sieht euer Alltag aus? Also jetzt, klar, als Profifußballer trainierst du zweimal die Woche, aber was machen denn die Spieler nebenbei? Also so ein Training geht ja nur 2 Stunden maximal.
Das ist eine Sache, die ich mich auch häufig frage. Und wir hatten früher auch schon mal das ein oder andere Interview hier im Podcast mit Spielern. Und das ist eine meiner Standardfragen. Was macht ihr sonst so? Klar, ein paar haben Familie, ein paar machen auch was nebenbei. Es gibt einige, die so dann nebenbei studieren. Im Fernstudium oder sowas. Aber ich nehme mal an, dass manche auch relativ viel Tagesfreizeit haben. Ich weiß es nicht. Ja.
Also die kennen sich auf der PlayStation besser aus als...
Ja, wobei unser E-Sport-König, der Sascha Mockenhaupt, der auch ein bekannter E-Sportler ist und auch so die E-Sports-Abteilung hier quasi leitet, der ist zum Beispiel sehr vielfältig unterwegs. Also hat Familie mit 2 kleinen Kindern, hat rund um seine E-Sport-Aktivitäten mittlerweile so eine Agentur aufgebaut, die jetzt auch irgendwie alles Mögliche da macht. Ich weiß nicht, wie weit er mit seinem Studium ist. Das hat er zumindest auch mal nebenbei gehabt. Also der ist dann schon, ich nehme an, der hat dann seinen Tag dann schon voll.
Ja.
Aber bei anderen, da ist sicherlich auch mal die Zeit für eine Tasse Kaffee auf der Terrasse drin am Tag, ja. Das könnte ich mir vorstellen.
Okay, ja, ich habe es nur früher immer mal so ein bisschen bei Yunus Mali mitbekommen, der dann immer meinte, schon um 11, ja, lass mal eine Runde PlayStation spielen.
Ja.
Aber da sind halt alle anderen entweder in der Schule oder haben gearbeitet.
Klar, es gibt, ich meine, die 2 Stunden auf dem Platz sind natürlich dann nicht alles. Ne? Also es gibt ja dann auch noch Einheiten, dann was weiß ich, im Kraftraum oder sonst irgendwie hier Reha, Physio, solche Sachen. Da gibt's sicherlich auch noch einiges dann dazu. Was noch so an, weiß ich nicht, vielleicht an taktische Themen, Vorbereitung, Spielanalyse und solche Sachen, was da noch so an Sitzungen dazukommt, das kann ich nicht genau einschätzen. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich dann im Wesentlichen eine Sitzung dann vorm Spiel. Ob sonst auch noch irgendwie, weiß nicht, mit Video gearbeitet wird, um da jetzt die Leute vorzubereiten oder auf bestimmte Sachen hinzuweisen oder sowas, das kann ich nicht sagen.
Bei solchen Schulungen musst du auch manchmal aufpassen, dass du nicht einschläfst.
Ja, also ich weiß, dass es jetzt so im Spitzenbereich, so was weiß ich jetzt bei Bayern München oder so, da gibt es natürlich dann auch so die 1-zu-1-Sessions, wo jeder Spieler dann noch irgendwie für sich persönlich dann irgendwelche Sachen zusammengeschnitten bekommt, auf was er dann vielleicht irgendwie, was er gut gemacht hat, worauf er sich konzentrieren kann, irgendwie, was er besser machen kann. Da geht es ja schon bei so Kleinheiten los, wie Fußstellung vom Gegenspieler irgendwie, damit er beim Zweikampf und was weiß ich nicht alles.
Also sehr viele Details. Beim Torschuss finde ich das hochinteressant, gerade als Torwart.
Ja.
Also solche Fußstellungen, die gucke ich mir auch an. Und dann lasse ich es nochmal so ganz langsam vor- und zurücklaufen, das Video. Also das ist schon interessant.
Ja. Was du alles Zeit hast im Tor.
Nein.
Also du musst es ja dann während des Spiels dann auch. Ja, ich sage, du musst dann ja während des Spiels.
Ich gucke mir irgendwelche Fußballvideos an und...
Ja. Aber wenn der dann auf dich zukommt und ausholt, dann guckst du dann erst, wie er den Fuß stellt, bevor du dann nach links oder nach rechts hüpfst.
Ja, darauf guckst du als Torwart. Ja,
okay, Respekt.
Was meinst du, ich habe 50% Elfmeterquote dieses Jahr. Gut, ich hatte dann nur 2 in einem Spiel.
Ja.
Die 2 habe ich gehalten und die waren meistens geschossen.
Aber dann wollen wir es mal nicht auf ein Elfmeterschießen ankommen lassen.
Nächste Woche. Okay. Ich wollte noch Zuschauerschnitt. Ist ja jetzt im Vergleich, ne, also bis zum Bis zum 24. Spieltag jetzt bei euch seid ihr fünftletzter, was das angeht.
Das ist die traurige Wahrheit, ja. Das stimmt.
Ja, kann sich nur ein bisschen steigern. Also wenn man das jetzt mit Dresden vergleicht, ne, haben ja schon eine hohe Auslastung auch vom Stadion.
Das ist natürlich ein schwieriger Vergleich. Also sich zu Dresden, 1860, auch Osnabrück, Essen. Das sind natürlich ganz andere Kaliber, was so das Zuschaueraufkommen angeht. Aber wir haben jetzt natürlich noch ein paar interessante Heimspiele. Also 1860 kommt noch her, Mannheim kommt noch her, die werden sicherlich eine Menge Leute auch mitbringen. Und wen haben wir noch? Saarbrücken kommt auch noch. Also das sind alles Vereine, die dann auch relativ viel mitbringen, wo dann auch unser Schnitt dann nochmal sicherlich noch ein bisschen wachsen wird. Und dann hoffen wir natürlich auch noch ein bisschen auf Euphorie, wenn es tatsächlich so weitergeht, dass man im Aufstiegsrennen konkret dabei ist, dass dann vielleicht dann auch noch der ein oder andere dann jetzt, wenn das Wetter auch ein bisschen schöner wird, vielleicht dann auch mal sich anschaut, was hier so vor seiner Haustür so passiert. Ja. Aber das Zuschauerinteresse ist traditionell hier natürlich nicht so riesig. Ja.
War das so auch so ein bisschen vielleicht der ausschlaggebende Punkt gegen Osnabrück in einem 6-Punkte-Spiel dann so unter die Räder zu kommen? Auch ein bisschen Kulisse?
Glaube ich nicht unbedingt. Also gerade, dass auswärts deutlich mehr Zuschauer da sind als jetzt hier bei Heimspielen. Ich denke, das sind die Spiele gewohnt. Also das im Gegenteil, früher hatten wir auch schon öfter mal Saisons, wo die Mannschaft eigentlich auswärts besser war, sogar als zu Hause. Weiß nicht, ob dann die vielleicht feindselige Atmosphäre dann vielleicht noch ein bisschen mehr gepusht hat oder sowas oder einfach, dass überhaupt mehr los ist, das weiß ich nicht. Vielleicht war es auch nur Zufall. Aber ich glaube, das war jetzt nicht der Grund, warum sie in Osnabrück verloren haben.
Okay. Letzten zwei Spiele verloren. Jetzt kommt Ingolstadt am Wochenende.
Ja.
Was sagt er da?
Gut.
Müsste man also wieder gewinnen.
Ja, absolut, genau. Das ist jetzt eigentlich musst du jetzt gewinnen. Und Ingolstadt ist jetzt natürlich auch schon seit längerem in einer sehr schlechten Phase. Wir hatten uns eigentlich so ein bisschen drauf gefreut, unseren alten Trainer Rüdiger Rehm wiederzusehen, der bis vor kurzem noch Trainer in Ingolstadt war und hier in Wien Rekordtrainer ist, mit dem wir auch damals, also vor vier Jahren mittlerweile, aufgestiegen sind. Dazu kommt es jetzt nicht. Der ist mittlerweile nicht mehr in Ingolstadt tätig. Und gibt's da keine Rückkehr. Aber ansonsten ist die Fanszene oder die aktiven Fanszenen sind befreundet. Von daher wird das, zumindest neben dem Platz auf jeden Fall entspannt werden. Also da ist keinerlei Stresspotenzial oder sowas, im Gegenteil. Aber rein sportlich, muss es eigentlich gewinnen. Muss Ingolstadt aber auch. Ne? Also von daher wird es schwierig wie immer.
Ja. Ihr habt ja im Moment das Glück, dass sich keiner rantraut an euch. Ne? Der Abstand wird ständig weiter gehalten.
Ja, jetzt ist es mal ein Punkt weniger geworden tatsächlich. Aber das geht natürlich nicht immer gut. Ne? Also jetzt musste auch mal wieder selbst punkten. Klar, aber jetzt hat man ein bisschen Glück jetzt die letzten zwei Spieltage mit den anderen Ergebnissen. Ja.
Ich habe vielleicht noch drei abschließende Fragen. Einmal, warum ist Elversberg so gut und warum seid ihr gerade diese Saison so gut?
Also warum Elversberg so gut ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist ja die Überraschung für alle. Also ich meine, die sind wohl weitestgehend zusammengeblieben mit ihrer Aufstiegsmannschaft und die hat sich wohl jetzt über mehrere Jahre da entwickelt. Also die ist jetzt nicht irgendwie kurzfristig und zufällig da aufgestiegen.
Habe ich schon mal gehört.
Ja. Genau, also das Horst Steffen da als Trainer, das haben die jetzt wohl die letzten Jahre, und Nils-Ole Boog, ein ehemaliger Wiener Spieler, ist der Sportdirektor, und das haben die jetzt wohl über die letzten Jahre da wohl gut ihre Mannschaft da aufgebaut, und aber dass das jetzt natürlich auch nach dem Aufstieg in die dritte Liga das so gut funktioniert, damit haben die sicherlich selbst auch nicht gerechnet, und mittlerweile sind sie ja schon fast vom Aufstieg schon nicht mehr wegzudenken, also das wird, das ist schon heiß, ja. Da ist dann halt einfach, die reiten so halt auf ihrer Welle. Am ersten Spieltag jetzt nach der Winterpause kamen sie ja hier, das war ein großes Spitzenspiel und Wien hat 1-0 gewonnen. Und dann dachte man, okay, mal gucken, wie Elversberg das jetzt so wegsteckt. Ja, stört überhaupt nicht, die gewinnen jetzt einfach dann halt weiter. Haben sie halt mal ein Spiel verloren und da seitdem, glaube ich, wieder 5-mal gewonnen oder was. Also das ist schon ein Phänomen. Ja. Zu uns, ich hab's schon öfter mal auch bei uns im Podcast gesagt, dass das Entscheidende ist eigentlich, wenn du bei der Transferperiode mehr Treffer als Nicht-Referenten. Also wenn du da eine gute Quote hast bei der Neuverpflichtung, dann spielst du eine gute Saison. So war es eigentlich immer. Zwischendurch hatten wir Jahre, da hast du halt vielleicht mal, okay, zwei gute oder sowas, zwei so mittel und zwei, die es leider nicht gebracht haben oder so. Und dieses Jahr haben wir eigentlich sehr gute Verpflichtungen gemacht und das hebt dann das Niveau von der ganzen Mannschaft. Dann, was ich vorhin schon gesagt habe, athletisch ist sicherlich ein wesentlicher Punkt. Und so die Spielidee von Markus Korzynski, die sieht man jetzt mittlerweile. Also letztes Jahr, obwohl er ja schon während der Vorrunde kam, aber war eigentlich bis zum Ende der Saison eigentlich, war das jetzt nicht so ausgeprägt, dass das dümpelte die ganze Zeit mehr oder weniger so vor sich hin. Aber offensichtlich haben sie sich dann über den Sommer einiges ausgedacht und das funktioniert ganz gut. Also auch so von der taktischen Grundordnung, also spielen eigentlich die ganze Saison jetzt mit einer Dreierkette und nur noch einen Mann jeweils dann auf den Außen. Also gut, klar, das heißt so eine flexible Dreier-Fünfer-Kette dann halt, aber es ist, meistens sind die beiden Außenverteidiger sehr offensiv unterwegs.
Ja, es muss auch gekonnt sein, es muss auch trainiert werden. Also gerade viele Mannschaften haben ja ihren meisten oder ihren besten Erfolg gehabt im klassischen 4-2-3-1 dann, ne? Siehe vielleicht Bayern oder ja, Dortmund an, ne? Das war früher mal klassisch 4-2-3-1, jetzt mit Fünferkette. Also es muss schon trainiert sein und Hut ab, wenn ihr es könnt.
Ja, genau.
Also nicht schlecht.
Nur mal ganz kurz, für Markus Korzynski schließt sich dann aber auch ein Kreis jetzt gegen Ingolstadt, oder? Da war er als Erstligatrainer. Also es ist
richtig, war glaube ich nicht seine erfolgreichste Station, ja. Aber ja, genau, also er trifft da auch auf seinen Ex-Club, das stimmt. Oder auf einen seiner Ex-Clubs.
Kurze Frage, wie oft bist du bei den Heimspielen im Stadion?
Oder hast du eigentlich immer. Also ich
kriegst du Karten?
Leider noch nicht umsonst, ja.
Ja, genau, das darauf.
Genau. Nee, ich kaufe mir brav jedes Jahr meine Dauerkarte. Ja. Ist aber jetzt auch tatsächlich nicht so teuer. Also ich bin auf dem Stehplatz, weiß gar nicht was. Also umgerechnet auch pro Spiel ist das deutlich unter einen Zehner dann. Also das ist, die Dauerkarte ist nicht teuer.
Ja, okay. Ja,
genau. Also ich glaube, wenn du tatsächlich alle Spiele hingehst, dann zahlst du, glaube ich, irgendwie so 8 € pro Spiel oder irgendwas. Irgendwie. Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Okay.
Genau. Okay, aber ich bin eigentlich immer da und das jetzt seit 15 Jahren. Also ich komme da jetzt irgendwie auf, weiß nicht, ich glaube, ich nähere mich so der 250 Heimspiele-Marke oder sowas. Oder weiß ich, 270, ich weiß es nicht genau, so in der Größenordnung.
Ja. Fast Jubiläum mit 300.
Ich muss mal nachgucken. Also ich hab's in der Groundhopper-App habe ich sie drin. Ich kann ja gerade mal schnell live nachschauen. Ja,
das heißt, ist da Relegation, wäre das mit included?
Ja, genau. Oh, das hat man nur einmal. Also
ja, 2018, 19 habe ich gerade gesehen.
Ja, genau. Das war natürlich spektakulär. Vor allem dann das Rückspiel in Ingolstadt. Also da war ich dann auch auswärts natürlich mit dabei. Nachdem wir das im Hinspiel 2-1 verloren hatten und dann stand es dann da zur Pause, glaube ich, dann 3-0. Oder auf jeden Fall haben wir 3-0 geführt und dann wurde es dann nochmal spannend mit 3-2. Aber damals gab es noch die Auswärtstorregelung, die hat uns dann an dem Tag viel geholfen. Ja, das war fantastisch.
Aber das Rückspiel habe ich sogar geguckt damals.
Beim Thema Groundhopper, da bin ich auch mal gespannt, ob da vielleicht noch so der ein oder andere auftaucht, der jetzt so, ich sag mal, erstmal keinen Bezug zum Spiel an sich hat.
Das gibt's bestimmt. Ja. Also immer eigentlich, wenn ich bei irgendwelchen Hessen-Pokalspielen war, dann siehst du dann welche, die irgendwo auf keinen Fall zu irgendwas dazugehören oder sowas, aber zwischendurch häufig aufs Handy gucken.
Ja.
Also letztes Jahr in Friedberg habe ich auch welche getroffen, genau. Ich habe gerade mal nachgeschaut, ich stehe bei 247 Besuchen in der Britta Arena. Wobei da jetzt auch ein paar Spiele dabei sind, nicht von wen, die müsste man dann quasi abziehen. Also was weiß ich, gab mal so U21-Länderspiele oder solche Sachen. Aber gut, das ist so die Größenordnung.
Das ist mal gut, gut ab.
Danke, danke.
Ja, von mir aus wäre es das soweit.
Ja, wunderbar. Ich glaube auch unsere Besprechungszeit hier in unserer Teamsitzung ist, glaube ich, gleich zu Ende. Wir müssen mal langsam auf die Pause drücken. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank euch beide.
Ja, und uns auch.
Dann genau, von mir auch vielen Dank, dass ihr euch auch das.
Leider lernen wir uns da nicht persönlich kennen.
Ja. Wahrscheinlich nicht, ja. Sofern nicht noch kurzfristig irgendwas dazwischen kommt, aber jetzt haben wir glaube ich, 2 Heimspiele jetzt hintereinander und dann demnächst dann noch das Auswärtsspiel in Freiburg unter der Woche. Da wollte ich doch hinfahren und dann kriege ich es dann irgendwann auch schwer argumentiert, jetzt auch noch mittwochs dann irgendwie nach Dörnberg zu fahren.
Ja, vielleicht schafft der Gunnar ja dann, wenn wir in der nächsten Runde jetzt geht, dann gegen Steinbach spielen im Halbfinale, dass er uns dann besucht. Das wird wohl im April sein. Na, da wird sich sicherlich die Möglichkeit ergeben. Oder Nico, da müssten wir uns aber weit aus dem Fenster lehnen, wenn doch unerwartet wen weiterkommen sollte und die müssen dann nach Steinbach zum Halbfinale. Vielleicht können wir uns dann mal Mittwochabend und fahren dann mal nach Steinbach und gucken uns mal wen
dann, live an. Dann gehe ich dir aus, ja genau. Ja. Oder alle spätestens zum Finale dann.
Damit kannst du uns locken.
Am Bornheimer
damit
Hang. Kannst du uns locken,
ja. Dann würde ich lieber mal zum Heimspiel zu euch runterfahren.
Ja, gerne.
Können wir auch mal an, können wir Basti Plettenberg mal besuchen. Na, der wohnt ja 10 Minuten zu Fuß von der Arena.
Sagt er Bescheid. Würde ich mich freuen. Ja.
Ja, und im Finale haben wir leider keine Zeit, weil das ist, glaube ich, am 4.6. Da spielen wir letzten Spieltag an dem Samstag. Also Finale macht für uns sowieso keinen Sinn. Da haben wir noch Ligaspielbetrieb.
Ach so, das ist doch hier diese Finaltag der Amateure. Da
Genau. Das ist blöd, wo ich immer sage, ich weiß nicht, was der SVW in Wiesbaden als Profiverein beim Finaltag der Amateure will, aber irgendwie müssen die sich auch qualifizieren.
Je nachdem, beim letzten Mal, als wir im Finale waren, vorletzten Mal da, das war in dem Aufstiegsjahr, dann war da zu der Zeit Relegation, dann wurde das Hessen-Pokalfinale auch erst später dann gespielt. Das war dann schon am Anfang der neuen Saison dann erst.
Ja, ist halt ärgerlich für den dann an der Stelle, denn ich sag mal so, da winken natürlich dann durch die Live-Übertragung, ne, winkt da noch ein bisschen Kohle, sage ich jetzt mal, da weiß ich nicht, wie das dann aussieht, wenn du
zumindest den Tag nicht wird man nicht mal bundesweit kannst. Übertragen, ja, in dieser Konferenzschaltung, ja, das ist schon ganz cool.
Gunnar, wir spielen am 28.05. haben wir selber ein Spiel, aber ihr spielt am 27.05. euer letztes Spiel um 14 Uhr gegen Halle. Wenn ihr da so bleibt, kommen wir runter.
So, dann halten wir das schon mal fest. Dann
so ich
wollte gerade sagen, im Idealfall kommt ihr dann zur Aufstiegsfeier. Da brauche ich euch gar nicht einladen, dann macht das der Verein schon. zumindest nach dem Spiel. Das hat in der Vergangenheit gab es das schon öfter mal, dass es dann irgendwie nach dem letzten Heimspiel dann wurden die Fässer leer getrunken.
Ja. Also da vielleicht auch nochmal
ganz
großes Dankeschön auch an den Verein Wien Wiesbaden. Also das waren wirklich bisher sehr nette Kontakte da auch. Ich sag mal, stellvertretend nenne ich da einfach jetzt mal die Frau Dröge auf der Geschäftsstelle. Ne? Also das war immer ein sehr, sehr guter Austausch und wir machen so eine kleine Verlosung für die Jugendarbeit bei uns und dann wurden uns auch mal 2 VIP-Karten, beziehungsweise zweimal 2 VIP-Karten zur Verfügung gestellt. Also das ist wirklich ein sehr nettes Entgegenkommen an der Stelle. Das will ich an der Stelle auch nicht ungesagt lassen.
Ja, freut mich zu hören. Kann ich zwar nichts für, aber es ist natürlich schön, wenn das gut klappt.
Ja.
Genau. Okay, dann danke euch und
jawohl.
Dann bis bald.
Jawohl. Bis bald. Macht's gut.
Ciao. Ciao.